Herzlich willkommen zu der spektakulärsten Folge des Jahres. Und wir sind deine beiden Aktienbuddies, Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Und zur spektakulärsten Folge des Jahres, 222. Folge, haben wir die Unternehmen mitgebracht, die für 2024 aus unserer Sicht den Markt outperformen werden. Ja, also the future starts now, wie wir das immer so genannt haben. Das heißt, jeder von uns hat 5 Unternehmen, Aktien mitgebracht, die 2024 besonders gut performen sollten.
Ja, und letztes Jahr, muss man sagen, wir haben natürlich jetzt heute eine dicke Lippe, weil 100%, das muss uns erstmal jemand nachmachen, ne?
Ja, selbst wir werden es nicht schaffen.
Na, werden wir mal schauen,
Genau.
Werden wir mal schauen.
Wird spannend. Wir haben, finde ich, sehr spannend. Also ich finde auch deine, die du mitgebracht hast, sehr, sehr spannend. Deswegen, glaube ich, ist hier die Erwartungshaltung nicht nur hoch, sondern auch gut.
Anzuteasern, Marcel hat zu mir gesagt, Philipp, du bist offensiver als ich.
Ja, das ist eigentlich selten, ne?
Marcel schickt heute 5 kanadische Minenaktien in das Rennen, wo vermutet wird, dass ein Hund aufs Feld gekackt hat.
Nein, da ist auch ein Biotech dabei.
Ach so, wo der Hund ins Röhrchen gekackt hat.
Genau, richtig, ne?
Das ist gut. Nein, also gegen irgendwas. Bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich total und ich würde vorschlagen, Marcel, wir haben ja heute auch wieder Werbepartner, einmal Trading 212 und natürlich auch einmal die Consorsbank. Wir haben auch den lieben Stefan dabei und er ist die Chefglaskugel der Consorsbank. Anders kann man es gar nicht sagen und wir hatten ihn zum Interview getroffen. 20 Minuten ungefähr, lohnt sich aber auf jeden Fall dran zu bleiben, um mal zu hören, wie so jemand oder auch wie eine Großbank den Markt 2024 einschätzt. Wir haben auch über Indien, über die arabische Halbinsel gesprochen, wir haben über vieles gesprochen, ziemlich cool, also kommt auch mitten vorm Thema.
Absolut.
Und richtig. Ich würde auch vorschlagen, Marcel, dass wir tatsächlich selber dieses Jahr Skin in the Game bringen und dass wir selber auch in unser The Future Starts Now Wikifolio, wo wir das Ganze tracken, auch selber investieren.
Damit es mehr wehtut,
falls damit, es schief geht. Damit es mehr Glücksgefühle gibt.
Ja, ist richtig. Ja, könnte man machen.
Das
ist, glaube ich, kein Fehler.
Nein.
Gut, dann machen wir das auf jeden Fall so. Genau.
Und wir müssen auch noch was sagen. Wir werden heute auch noch in unserem richtigen Fonds auch noch kaufen. Den Schnapper der Woche. Du sagst sogar, Philipp, gute Idee.
Ja, das stimmt total.
Chart der Woche gibt's auch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, als allererstes schauen wir zu unserem ersten Werbepartner heute. Weil hier hat man nämlich die Möglichkeit, seinen eigenen Basket zu machen. Und es ist so ein bisschen wie der eigene ETF, richtig?
Ja, absolut, genau. Also wenn man zum Beispiel heute die Folge gehört hat und sagt so, ich bin von all diesen 10 Unternehmen überzeugt, habe überhaupt nicht Geld, um 10 Unternehmen zu kaufen oder 10
Aktien. Kann man in unseren Basket investieren, wenn man möchte, also in unser Wikifolio. Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes.
Genau, oder man baut sich das Ding einfach selber zusammen. Ein Warenkorb kann das Ganze natürlich nochmal verfeinern, verbessern, verbreitern und hat gleich seit der ersten Euro der Investition eigentlich auch schon eine Diversifikation wie eigentlich ein großes Depot, also für alle Einsteiger super geeignet, aber auch für alle, die erfahren sind und sagen, ich möchte gerne zum Beispiel, wie ich es gemacht habe, ein Pharma-ETF für mich als Basket erstellen bei Trading 2&2 und das einfach laufen lassen, so einfach auch keine Chance verpassen, weil man ja auch nicht bei jedem Einzelnen investieren kann. Wahrscheinlich auch, also weiß nicht, finanzielle Ressourcen sind bei vielen begrenzt.
Ja, das Schöne ist auch, es ist so ein bisschen dieses, wer kennt's nicht, man hat auf einmal, ach, ich will hier investieren, habe aber kein Geld. Man kann dann ja nochmal seinen Basket, auch die Bestände einfach anpassen. Ja, also wir haben aktuell 37 Unternehmen dabei, von Lufthansa bis Berkshire Hathaway, Clearway Energy, Shimano, Brookfield, Intel, Diageo. Also hier ist vieles dabei und dann könnte man jetzt auch sagen, man nimmt jetzt zum Beispiel irgendwo mal was mit oder verkleinert einfach den Anteil und ich würde vorschlagen, Marcel, wir machen das doch einfach mal und kaufen irgendwas Schönes.
Ja.
Was hältst du davon?
Ja, kaufen wir was Schönes.
Also als erstes würde ich sagen, wo nehmen wir denn ein paar Gewinne mit? Bei, pass auf, wir haben ja Progressive. Mhm. Ja, gut, dann machen wir das jetzt. Gehen wir auf Bestände, Basket anpassen. Progressive nehmen wir jetzt raus. Also komplett raus auf Löschen. Das heißt, wir können jetzt wieder, haben 2%, die wir jetzt wieder dazu nehmen können. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen Coca-Cola.
Okay.
Ja?
Schönes Beispiel.
Also dazu, jetzt gehen wir einfach auf Weiter. Und jetzt sind wir ganz unten, passen einfach den Anteil an auf die 2%. Zack, erledigt. Sagen jetzt wieder ausgleichen. Und jetzt wird alles wieder rebalanced. Das ist auch ziemlich cool, wenn man sagt, ich möchte immer Sachen auch gleichgewichtet haben, alle mal im Quartal, im halben Jahr etc. pp. Den Link zu deinem neuen Trading-Depot. Und es gibt aktuell noch Zinsen, 4,2%, wenn man sein Geld dort parkt. Lohnt sich auf jeden Fall. Packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und Marcel, du wirst uns immer noch nicht mit Quartalszahlen beglücken. Aber die Banken starten ja nächste Woche, diese Woche.
Eigentlich schon sogar diese Woche,
genau.
Am Freitag, ne?
Genau. Und deswegen wirst du uns dann natürlich nächste Woche hoffentlich wieder mit Quartalszahlen beglücken.
So ist es.
Womit beglückst du uns denn jetzt?
Mit einer überraschenden Übernahme. Es hieß erst, es waren Berichte aus dem Wall Street Journal, dass Hewlett Packard Enterprises Interesse hätte, Juniper Networks zu übernehmen. Und ja, Hewlett Packard, ja, für viele bekannte Druckerhersteller und so weiter, hat ja dann sich aufgespalten in zwei Einheiten, und Hewlett Packard Enterprises und Juniper Networks würden ganz gut zusammenpassen, weil sie, ich sag mal, das ganze, ja, ich sag mal, die ganze Infrastruktur, ne, im IT-Sektor gut abdecken. Und dann wurde auch schon am Abend von dieser Nachricht auch bestätigt seitens des Managements von Hewlett Packard Enterprises, dass sie diese Übernahme tatsächlich tätigen wollen. 14 Milliarden Dollar wollen sie zahlen für Juniper Networks.
Wahnsinn.
Das ist schon, ich sag mal, ein schöner Aufpreis, ne? Knapp 30% über dem, was Juniper zum Tagesschlusskurs vorher hatte. Hewlett Packard dagegen ging minus 8% runter und ja, ich sag mal, ist weiterhin in der Seitwärtsphase gefangen. Für Juniper Aktionäre gibt es $40 je Aktie. Und diese 14 Milliarden sind knapp 60 oder etwas mehr als oder Richtung 60% des Market Caps von Hewlett Packard. Also keine kleine und leichte Übernahme. Das heißt auch wiederum Schulden, die Hewlett Packard hier aufnimmt. Das nehmen auch die Aktionäre hier eher krumm. Minus 8% genau aus dem Grund. Trotzdem hat das Management hier ein paar gute Argumente zum Kaufen mitgegeben und zum Besten gegeben. Ziel ist es nämlich, innerhalb von 36 Monaten nach Abschluss Betriebseffizienzen und jährliche Kostensynergien in Höhe von durchschnittlich 450 Millionen US-Dollar zu erzielen. Das wäre ja schon mal nicht schlecht, wenn das erreicht werden würde. Hier ist eben auch viel möglich einzusparen, weil hier doch relativ viele Synergien ermöglicht werden können. Also es ist relativ nahe Geschäftsmodelle. Und das starke Wachstum des Cashflows, was daraus folgen würde, soll dann die Schulden wiederum reduzieren können für die nächsten Jahre. Der Juniper-CEO leitet dann das gemeinsame Netzwerkgeschäft, was sich dadurch ergibt. Und Ende 24 bis 25 oder Anfang 25 soll der Deal dann durch sein. Das heißt, ab da kann das Ganze greifen, wenn hier die Regulierungsbehörden ihren Daumen dazugeben.
Ganz wichtig, Hewlett Packard Enterprises hat nichts mit den Druckern, mit den HP-Druckern zu tun. Ja, also die beiden Unternehmen sind separat. Hier ist wirklich Netzwerkinfrastruktur. Finde ich eigentlich ein interessantes Thema. Ich bin gerade auf der Webseite und hier sieht man natürlich, hier gibt's vieles bei HP. Es gibt sogar auch Supercomputer. Dann gibt's Edge, Storage, Speicher. Also würde ich aber, bevor ich jetzt hier investiere, mir auch nochmal überlegen, wo ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Supermicrocomputer etc. pp. Wenn man hier so ein Ausstatter für Rechenzentren etc. kann natürlich interessant sein. Nichtsdestotrotz, schaut euch mal an, so ein bisschen, was der USP ist, weil ich glaube nicht, dass es wirklich einen großen USP gibt, Marcel. Und das sieht man an den Margen. Und jetzt machen wir lustiges Margenraten mit Philipp. Bist du bereit?
Es wird nicht hoch sein. Ich nehme es direkt vorweg, es wird nicht sehr hoch
35%
sein.
35%. Naja. Und die Nettomarge 7%. Finde ich ein bisschen viel. Wenig. Entschuldigung.
Wenig viel, ja. Viel Abgabe von dem Boot.
Und Juniper Networks. Schauen wir uns mal hier an. Was machen hier die Margen? Ja, fast genauso. Also es wäre jetzt für mich für beide kein Kauf.
Genau, ich würde jetzt auch nicht sagen, unbedingt kaufen, wieder den einen noch, also Juniper sowieso nicht, ne, weil hier ist jetzt der Deckel drauf bei, was habe ich gesagt, 30, ne? Ja. Bei, genau, $40 die Aktie ist der Deckel drauf, und Hewlett Packard Enterprises ist jetzt, ich sag mal, eher einer, der mitschwimmt in diesem wachsenden Markt, daraus natürlich auch Wachstum erzielt, aber weil du schon sagst, da sind die Margen und die Geschäftsmodelle sehr ähnlich, das wird natürlich wiederum wirklich dazu führen, dass man wirklich Kosteneinsparungen machen kann, dass man Mitarbeiter, also schlimm das auch ist manchmal aus Mitarbeitersicht, aber auch da Synergien erfüllen kann. Und diese Transaktion wird die Position von Hewlett Packard Enterprises an der Schnittstelle der sich beschleunigten Makro-KI-Trends stärken und unsere gemeinsame adressierbaren Markt erweitern und weitere Innovationen für den Kunden vorantreiben. Ja. Da wir dazu beitragen, die KI-Native und die Cloud-Native-Welt zu verbinden und gleichzeitig einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Gehe ich mit der Aussage, ich glaube, dass man, wie gesagt, in diesem Markt so wachsen kann, zusammen auch, vor allen Dingen auch mit diesem Mehrwert, dass man zwei Bereiche auch hier mit Synergien verbindet. Und ich glaube, dass auch die Aktionäre davon was haben langfristig. Die Frage ist nur, ob das an anderer Stelle vielleicht besser aufgehoben wäre, wenn man eher auf Branchenleader gehen oder irgendwelche wirklichen Innovationsführer. Da wäre ich dann eher bei anderen Unternehmen. Aber trotzdem, tolle Sache. Die Frage ist nur, wie sie, ich sag mal, auch die Schulden abbauen. Wir könnten vielleicht, wenn die es nicht so hätten, diese Schulden, könnte man auch mit Cashflow natürlich mehr und Besseres anfangen. Aber gut, immerhin. Trotzdem schöner Deal.
Ja, am Ende wird es sich wie immer zeigen. Aber wie du schon sagst, die Schulden sind natürlich sehr hoch. Und bei wem die Schulden auch sehr hoch sind, und weißt du, wem das aufgefallen ist? Kennst du die Melodien? Batman.
Jetzt dann auch, ja.
Die Batman-Melodie gehört nämlich, und wo lebt Batman? In Gotham City. Und dort gibt es ein Analystenhaus, das nennt sich Gotham City Research. Und sie shorten alles, was böse ist. Genauso wie Batman alles shortet, was böse ist, ja?
Ja.
Gotham Research hat zugeschlagen bei Grifols aus Spanien. Ist eigentlich ein Unternehmen, was ein ziemlich interessantes Geschäftsmodell hat. Also sie haben ja dieses ganze Thema Blutplasma auf dem Schirm. Hm. Zum Beispiel in Deutschland auch bekannt durch die HEMA.
Okay.
Also diese Blutplasma-Spendezentren, da gibt's ja auch Geld. Die betreiben sie und sie nehmen das gewonnene Plasma und verkaufen das weiter für die Herstellung von Medikamenten etc. pp. Also ziemlich interessant. Und was Grifols sagt, oder nicht Grifols, sondern Gotham Research sagt, dass der aktuelle Verschuldungsgrad von dem Sechsfachen des EBITDAs, das ist schon sehr hoch, der ist schön gerechnet und eigentlich kommt man auf ein 10- bis 13-faches des EBITDA und es scheint mir so, dass der Markt das glaubt, weil die Reaktion des Marktes waren minus 42%
wow.
in einer Session und in dem Bericht, der ist 70 Seiten lang, kann man sich auch auf der Internetseite mal nach an oder durchlesen, steht, das Unternehmen würde anscheinend grundlegend missverstanden werden vom Markt und die Aktie ist nicht investierbar. Die Aktie ist jetzt bewertet mit einem KGV von 11, KUV unter 1 und einem KBV unter 1. Sie sieht jetzt sehr günstig aus, nichtsdestotrotz ist die Verschuldung sehr hoch. Ja, also schon das Sechsfache des EBITDAs ist schon eine Hausnummer und ich würde jetzt hier nicht auf den Zug aufspringen, weder short zu gehen, oder auch hier zu investieren und zu sagen, das ist ein Value. Natürlich kann das hier ein super Value-Schnapper sein, weil was Grifols auch sagt, ist, ihr Jahresabschluss ist auditiert und auch geprüft von den Big Four schon seit Jahren. Das war bei Wirecard ja auch so. Ich weiß nicht. Also das Geschäftsmodell finde ich super spannend. War auch sogar mal, immer mal hatte ich sie mal ein bisschen auf dem Schirm.
Ja.
Aber aktuell, weil sie auch schon die Dividenden, glaube ich, gekürzt haben, würde ich jetzt hier nicht einsteigen. Wie siehst du das?
Nein, aber man kann natürlich alle beglückwünschen, die das gestern recht frühzeitig getan haben oder zu dem Zeitpunkt vorgestern oder in der Woche halt, wo das rauskam. Denn da ist die Aktie auf knapp 8 Euro runtergefallen und dann im Laufe des Tages über oder in Richtung 11 Euro und jetzt mittlerweile ja schon wieder bei 12 Euro. Sprich, die Aktie hat seitdem Absturz 50% plus gemacht.
Boah.
Also hier haben einige doch, ich sag mal, aber einen schnellen Trade gemacht, aber jetzt ist es ein Zock, ja, weil auch da kann es natürlich wieder nach unten gehen, weil schnelle Gewinnmitnahmen oder für schnelle eintretende Gewinne, wie es in dem Falle 50% waren vom Tief, kann es auch schnell wieder Gewinnmitnahmen ja. geben, weil man hat ja, ich sag mal, hier so schnell Rendite gemacht.
Und wir sind ja hier zum Investieren und nicht zum Zocken.
Würde ich tatsächlich auch nicht empfehlen und auch nicht reingehen, da muss man schon aufpassen. Auf jeden Fall interessant, habe ich gar nicht mitbekommen.
Deswegen hast du ja mich.
Ja, das ist schön, wir ergänzen uns dann manchmal auch ganz gut. Aber Philipp, Elliot ist ja dir ein Begriff.
Ja.
Ein aktivistischer Investor, der sich immer mal breit macht bei bestimmten Unternehmen, wo er sagt, oh, hier kann man doch
und sehr erfolgreich, muss man ja auch sagen.
Auch
ja.
das, genau, wo man sagen kann, er hat da schon die Ambition, auch was zu erreichen, dass das Unternehmen sich verbessert und besser aufstellt. Und Elliot hat jetzt mit seinem Fonds ein Paket von 1 Milliarde Aktien von der Tinder-Mutter Match Group erworben. Und das finde ich sehr spannend, dass er sich daran traut. Elliot will mit seinem Fonds hier die Sanierung des Unternehmens besprechen. Auch eine interessante Geschichte, dass man sagt, ja, Mensch, ich kaufe mich erstmal für 1 Milliarde ein, danach sage ich euch, wie es geht und dann ändern wir das Ganze. Und die Match-Aktie verlor tatsächlich auch 12% im letzten Jahr, was natürlich schwach ist, wenn man bedenkt, dass eigentlich der Markt sich gut erholt hatte und Bumble sogar 30%, was der Konkurrent und Wettbewerber ist. Die letzten Quartalsberichte waren noch nicht sehr überzeugend, also das ganze Jahr über. Und Elliot hat ja schon, du hast die Erfolgsgeschichte angesprochen, Philips 66 und Crown Castle erfolgreich, ja, ich sag mal, aufgeräumt, wenn man das vielleicht so nennen möchte. Und tatsächlich ist die Bewertung der Match Group relativ moderat mittlerweile. KGV nicht sehr hoch, KUV sowieso nicht. Und mir muss man natürlich aufpassen, das ist eingepreist, dass man hier umstrukturieren muss, dass man sich wieder ein bisschen zukunftsfähiger aufstellen muss. Und das scheint hier noch ein großes Thema zu sein. Match Group ist ja nicht nur Tinder, ist ja auch Hinge und noch viele, viele andere Dating-Plattformen der ganzen Welt und offensichtlich ist da so ein bisschen der Hype raus und ja, der Rückenwind auch. Die Aktie, ja, tümpelt so ein bisschen dahin.
Ich glaube, wer in die Liebe investieren möchte, der könnte gut aufgehoben sein dieses Jahr bei, kennst du Grindr?
Ja, klar.
Also ist für Homosexuelle, muss man sagen, also ja, das Tinder für Homosexuelle.
Genau.
Und ich habe einen Podcast gehört diese Woche, die Grindr-Aktie. Weißt du, was die Investment-Idee hinter Grindr ist? Dass es tatsächlich so ein bisschen ist wie das Einwohnermeldeamt für Homosexuelle weltweit.
Ja, na klar.
Dass
ja,
da tatsächlich jeder ist, dass es wie so ein Safe Space ist. Die Aktie hat schon 60% gemacht in den letzten 12 Monaten.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, sie sollen jetzt erst profitabel werden. Also sie haben noch viel Luft nach oben. Und angeblich werden sie dieses Jahr profitabel. Mhm. Und ich würde meine erste Spekulation dieses Mal, ja, also für diese Folge jetzt machen, dass Grindr Ende des Jahres höher stehen wird als heute.
Das ist mutig nach der Rallye, finde ich.
Genau.
Gut. Sie haben ja wirklich auch Bumble, also ich wusste gar nicht, dass sie in der Börse sind, um ehrlich zu sein. Bumble und Match Group deutlich Outperformance, Hut ab. Mhm. Und ja, na klar, warum nicht? Also das kann ich gut nachvollziehen, könnte auch gut klappen. Bin ich optimistisch, dass du diesen Punkt einfahren wirst.
War ich sogar am Überlegen, sie mit heute mit ins Wikifolio zu nehmen.
Okay. Ja, das wäre natürlich auch, das hätte mich total überrascht, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass die Aktie auch überhaupt gehandelt wird oder dass sie überhaupt an der Börse ist. Aber finde ich spannend, dass Elliot hier eine Chance sieht bei Match Group. Ich könnte mir vorstellen, dass er damit Erfolg hat. Die Frage ist, wie lange das dauert, denn Umstrukturierungen sind jetzt nichts, was in einem Jahr oder innerhalb eines Jahres greift. Wäre ich vorsichtig, wer langen Atem hat, kann hier vielleicht die Chance nutzen. Ich meine, am Ende, Tinder, Hinge und Co. haben natürlich wahnsinnig viele ja, Personen, die sie erreichen nach wie vor. Also ja. die Plattformen weltweit sind sehr erfolgreich und ich glaube, da
ist auch das günstig Asset bewertet.
Eben. Also rein fundamental kann man hier durchaus davon reden, dass es hier kein teurer Techie ist, wie das mal war. Ne? Also Match Group war ja schon deutlich anders bewertet.
Und ich glaube auch, wenn man jetzt einsteigt und sagt, ich folge Elliot, ich vertraue Elliot,
ja,
nicht schlecht.
Kann man machen.
Kommen wir. Du fährst doch gerne E-Scooter, oder?
Tatsächlich, ja, wenn das Wetter passt.
Siehst du?
Ja, nur nüchtern natürlich. Ne?
Muss man ich auch glaube tatsächlich, das Thema wird bald so ein bisschen wieder erledigt sein. Wir sehen eine starke Konsolidierung hier an diesem Markt. Mhm. Und Tier Mobility will sich mit dem deutlich kleineren Konkurrenten Dot zusammenschließen. Tier, wir hatten darüber berichtet, war mal 2 Milliarden Euro wert, eines der Einhörner in Deutschland. Und hat jetzt nochmal Geld geraced zu 150 Millionen Euro Bewertung.
Das ist
hart, ne?
Ja, harter Eingriff.
Und zunehmende Regulierung machen tatsächlich den ganzen Anbietern zu schaffen. Also Frankreich ist ja, Paris ist ja jetzt auch wieder rollerfrei. Und man benötigt jetzt einfach auch frisches Geld, um hier gewappnet zu sein. Softbank ist in Tier investiert, will angeblich nicht mehr dabei sein. Das Unternehmen sagt selber, sie brauchen 60 Millionen Euro. Und ich glaube, was tatsächlich die Investoren auch verprellt, ist, dass das Management nicht das schafft, was sie sagen. Warum? Tier wollte dieses Jahr profitabel werden. Sie haben profitable Verluste gemacht. Bei 250 Millionen Euro Umsatz, 37,5 Millionen Euro Verlust. Es ist jetzt auch so, wenn dieser Zusammenschluss kommt, soll der aktuelle Gründer und CEO von Tier nur noch in den Aufsichtsrat gehen. Ja, er soll nicht mehr der CEO bleiben. Also hier besteht vielleicht auch eine Chance. Das ist natürlich auch für mich nochmal so ein, wenn jetzt der Große den Kleinen übernimmt und dann tritt der CEO vom Großen zurück. Das ist für mich auch nochmal so ein kleines Armutszeugnis, dass man so ein bisschen auch zugibt, naja, der Kleinere kann das schon ein bisschen besser machen. Ich glaube, Konsolidierung hier ist wichtig. Ich kann mir aber nicht vorstellen, weil ich glaube, es ist auch ein sehr zyklisches Geschäftsmodell. Ich glaube, im Winter fahren die wenigsten Roller. Ich weiß nicht. Würdest du investieren, wenn sie an der Börse wären?
Nein, nein. Liegt ja auch einfach daran, dass man tatsächlich ein bisschen wetterabhängig ist, ne? Dass man, ich sag mal, selbst standortabhängig ist. Ich meine, viele stehen davon rum. Ne? Viele fallen in irgendwelche Gewässer, was sehr schade ist. Und ich habe es selbst tatsächlich immer mal genutzt, einfach aus Mobilitätsgründen, weil es einfach leichter und schneller ist. Manchmal auch, gerade auch jetzt, wenn alles hier wieder
ne, was ich zu mich aber auch frage, sind ja schwankende Strompreise. Also es gibt ja diesen Beruf des Juicers. Ja, das sind ja die Leute, die dann abends einladen und am nächsten Tag wieder. Wenn der jetzt einen Strompreis hat, 37 Cent, der steigt dann oder weniger. Also ob man damit groß Geld verdienen kann.
Ja, auch die Konkurrenz ist halt ein Thema, ne? Weil man, sag mal, viele hat von den Anbietern, dann nimmt man meistens den günstigen. Und ich kenne es, wenn ich eine Weile nicht gefahren bin, habe ich irgendwelche Gutscheine bekommen für Freifahrten, um mal wieder ranzukommen. Und dann nutze ich die und dann brauche ich es dann doch nicht, weil ich dann wieder mit dem Auto fahre.
Das ist zum Beispiel, weißt du, erinnert auch so ein bisschen, wie du schon sagst, um wieder ranzukommen, wenn du lange nicht gefahren bist. Ein Unternehmen, was eigentlich klasse ist vom Geschäftsmodell her, aber sehr hohe Cost of Acquisitions, also für die Kunden hat, ist Get Your Guide.
Ah ja,
okay. Weil du bist ja schon so ein, die meisten gehen über Google auf Get Your Guide und nicht direkt zu Get Your Guide. Also wenn du jetzt wieder einen Urlaub buchst, denkst du ja wieder, ach, was brauche ich? Dann gehst du auf Google, tak, 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 und dann kommst du wieder zu Get Your Guide. Aber das kostet natürlich richtig Kohle.
Ja, genau. Also einmal hat die App, ne? Ich glaube, dann funktioniert es ja. Wenn man direkt über die App, wir haben es jetzt so gemacht in Mailand, über die App gebucht direkt, das war ja super, das war kein Thema. Wenn man die App aber, ich sag mal, nach dem Urlaub wieder löscht und dann, ich sag mal, erst im nächsten Urlaub wieder zurückholt, wird es natürlich dann auch wieder ein bisschen schwierig, wenn man die Vorbereitung ohne App verbringt. Was mich aber bei Tier noch ein bisschen... Ja, es erinnert mich ein bisschen an HelloFresh. Man braucht auch da immer wieder höhere Gutscheine, um die Kunden mal wieder zurückzuholen. Klar, die nutzen, schätzen, ist bei Tier ja genauso.
Aber wir machen es auch so. Also bei HelloFresh ist zum Beispiel etwas, da kommen wir doch alleine zurück, aber wir machen es auch smart. Also wir sagen zum Beispiel, wir kommen aus dem Urlaub zurück, dann soll die Box an dem Tag da sein.
Okay,
ja. Oder wir nehmen es auch mal mit, wenn wir eine Ferienwohnung haben, haben wir auch schon gemacht.
Ja.
Und was HelloFresh sogar anbietet, finde ich ganz cool. Wir hatten mal überlegt, jetzt so mit dem Kleinen mal in den Centerpark zu fahren. Du kannst dir sogar HelloFresh in den Centerpark liefern lassen.
Naja. Ja, aber klar, also da hast du ja eher mal noch
den Use Case.
Und ja, den Use Case, aber bei Tier ist es am Ende so, ja, wenn der Voi davor steht, der Konkurrent, dann
ist nehme egal,
ich halt
den ja.
Voi, weil ich vielleicht günstiger ja. ist. Oder ich habe halt keinen Grund, bei Tier unbedingt zu bleiben. Ja. Ich glaube, da sind auch Punkte und so immer schwierig.
Ja.
Und deswegen, und die Alternative in meisten Städten, das ist ja in Leipzig leider noch nicht der Fall ist, Bolt und Uber. Wenn es gerade, wenn es ein bisschen nieselt, regnen soll oder irgendwas, dann nimmst du ja eher den Uber, der jetzt auch nicht so viel teurer ist im Zweifel. Und ja. mein Gott, ne, hast, ich sag mal, die entspanntere Fahrt noch. Ja, schwieriges Geschäftsmodell. Auch wenn ich finde trotzdem noch die, also allgemein die Idee dahinter sehr, sehr klug und gut ist,
ja.
aber es muss halt auch gut gemacht sein. Arthur J. Gallagher, haben wir letzte Woche angesprochen, ist ein Versicherungsmakler, der immer wieder aufkauft, sich, ich weiß nicht, wie viele Übernahmen
großkauft, im
Jahr, also ja. wirklich, ich weiß nicht, 20, 30 Übernahmen, 35 Übernahmen pro Jahr tätigt und das sehr erfolgreich, also wirklich M&A par excellence, Hut ab, übernimmt jetzt ein deutsches Unternehmen und zwar Köberich Financial Lines. Hat nie einer gehört, ist nicht groß und nicht so bekannt. Keine Frage, im Nordrhein-Westfalen sitzen die und da wir es ja letzte Woche angesprochen haben, dass sie ja eigentlich eine gute Möglichkeit sind, gerade aufzustocken oder zu kaufen als Dauerläufer, hat man hier jetzt einen, ja, die Präsenz in Europa erweitert mit einem Versicherungsmakler, der Spezialversicherungen anbietet und zumindest, was nicht anbietet, sondern vermaklert, ne, muss man ja auch sagen, also
ja.
Beispiel Produktionserpressung. Ja, also eine Schutzversicherung für genau solche Sachen oder Industrierechtsschutz, Top-Manager-Rechtsschutz und so weiter und so fort. Hab mal drauf geschaut. Finde ich interessant. Arthur J. Gallagher weiterhin ein echter Dauerläufer. Und wie
du
gesagt,
hast sie im Depot.
Ich habe sie im Depot und muss sagen, das finde ich schon spannend, dass sie jetzt auch Europa noch weiter angehen, weil hier ist natürlich noch viel, viel Raum zu wachsen für Arthur J. Gallagher und das machen sie doch sehr, sehr gut. Ich bin auf die nächsten Quartalszahlen gespannt. Disclaimer-Hinweis, ich bin investiert. Aus der Community kam der Hinweis noch, weil wir es letzte Woche angesprochen haben, Marsh & McLennan, auch eine wunderbare Aktie, ein echter Dauerläufer, muss man sich mal angeschaut haben. Wenn man auf Versicherungen, gerade auf dem Spezialsektor, so ein bisschen mit im Depot abbilden möchte, sind das zwei echt heiße Kandidaten, wie ich finde.
Ich glaube, ich will ja eh investieren, habe ich ja gesagt. Ich glaube, ich werde mir Arthur J. Gallagher irgendwann jetzt mal demnächst ins Depot legen.
Ja, also, ja, warte nicht zu lange. Wie gesagt, die 10% sind selten.
Ja, ich habe nicht so viel Geld.
Ja, dann
müssen
wir halt mal singen gehen, ne?
In der ja, Stadt. Naja. Ja Kommen wir zur CES in Viva Las Vegas. Ja, das ist so die größte Entertainment-Messe, die es gibt in den USA. Und da hat VW und Mercedes jetzt bekannt gegeben, dass KI Einzug erhalten wird. Und da habe ich mir schon überlegt, bei der VW-Software, ich bin ja schon fast in Berlin, wenn ich den mit meinem, wenn ich mit dem VW-Golfwagen losfahre, bis ich mein Handy verbunden habe. Wer wird kommen? Who guess it? ChatGPT. Ja, wird Einzug erhalten. Mercedes hat Unterhaltungen mit dem KI-Sprachprogramm schon im vergangenen Jahr für die ersten Kunden in den USA in einem sogenannten Beta-Test möglich gemacht. Und Markus Schäfer, Mercedes-Entwicklungsvorstand, sagte in einem Gespräch gegenüber der Welt, der Erfolg unseres Beta-Programms in den USA war sehr groß. Die Interaktionsrate unserer Kunden sind durch ChatGPT gestiegen. Nun werden die Erkenntnisse daraus in unserem virtuellen Assistenten umgesetzt. Beispiel, wenn der Beifahrer sagt, mir ist kalt, kommt als Antwort, ich drehe die Heizung auf der rechten Seite auf. Auf dem Wunsch zum Beispiel nach indischen Gerichten werden entsprechende Restaurants in der Nähe vorgeschlagen. Man könnte aber auch zum Beispiel ChatGPT Kindergeschichten vorlesen lassen. Ziemlich coole Sache.
Absolut.
Und wer wird wieder profitieren?
Microsoft.
Es wird Microsoft sein.
Genau.
Und Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, am Ende ist das...
Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass Microsoft dieses Jahr ChatGPT komplett über... Also OpenAI komplett einfach schluckt.
Ja, also das Ding ist halt, man merkt auch, dass einfach ein Auto immer mehr ein Computer ist.
Ja,
ja, die Software ist wichtiger als, also genauso wichtig wie die Hardware mittlerweile. Früher war das andersrum. Und ich sag mal, das wird einfach deutlich sein, dass wenn du dort drin ein gutes Erlebnis hast, und das kann ChatGPT natürlich dann da durchaus ermöglichen, ist das wie, wenn du einen HP-Laptop hast, aber eben dann auch Windows drauf, ne? Und
genau.
Oder eben, ja, ich sag mal, ein gutes Betriebssystem. Und das wird dann jetzt so auch für Microsoft natürlich ein riesen Use-Case sein, um hier weiter zu wachsen. Und ich kann es nur nachvollziehen. Für VW und für Mercedes macht das nur Sinn. Ich meine, selber kann man das nicht herstellen.
Ja.
Da haben sie die Mittel nicht. Ich meine, die schaffen es, die einfachste Software schon nicht hinzubasteln. Ne? Warum nicht gleich zu den Besten greifen? Aber wird alles teuer sein, wird euch die Margen drücken. Und Gewinner sind Microsoft-Aktionäre.
An dieser Stelle möchten wir alle Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlich willkommen heißen, die neu hier sind bei diesem Video oder bei diesem Podcast. Wir sind Marcel und Philipp, deine Aktienbuddies, und wir würden uns natürlich jetzt freuen, wenn du uns ein Abo dalassen würdest, eine Bewertung, weil somit schaffen wir es natürlich auch, den Podcast immer weiter in den Charts nach oben zu bringen. Wir sind jetzt so knapp Platz 40, ich glaube Ziel Top 30 wäre schon schön, und dazu brauchen wir natürlich euch. Also bitte gebt uns 5 Sterne, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, hier sind wir eigentlich aktuell, wir sind beide junge Väter, auch nachts manchmal erreichbar. Das ist ein Service, mein Gott.
Und das ohne KI.
Genau, ganz ohne KI. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns hier so supportet, auch in dieser Reise, die wir hier mit euch allen gehen dürfen. Wir haben immer spannende Fragen auch, die wir kriegen. Die nehmen wir auch hier immer gern mit in den Podcast. Und Marcel, wir suchen ja jemanden mal wieder für ein Depot-Roast.
Das stimmt,
ja. Und ich würde vorschlagen, wer Bock hat, nächste Woche im Depot-Roast dabei zu sein, der schreibt uns mal auf Instagram oder info@modernvalueinvesting.de. Und vielleicht mit etwas Glück seid ihr nächste Woche mit dabei und wir roasten dein Depot. Und apropos roasten, das macht man ja mit Feuer.
Ja.
Und Morgan Stanley hat in einer Aktie, die aktuell richtig heiß gelaufen ist, nochmal richtig Öl ins Feuer gegossen.
Ja.
Nämlich bei CrowdStrike. Ich bin investiert. Dir würde ich jetzt gerne noch ein Taschentuch geben, dass du nicht mehr investiert bist. Morgan Stanley gibt eine Empfehlung ab und für die Aktie von CrowdStrike. Sie sagen nämlich, Ransom Software ist 70% gewachsen alleine 2023 und der einzige wirkliche Cybersecurity-Hersteller, der das nachweislich nachhaltig verhindern kann, ist CrowdStrike, und sie haben damit eigentlich so ein monopolartiges Geschäftsmodell, und ich finde, das sieht man bei einer Kennzahl ganz klar, bei der Net Revenue Retention. Ja, die ist nämlich über 100%, und die Kunden, die schon da sind, die geben immer mehr Geld aus. Und das ist natürlich spektakulär. Und was jetzt auch noch irgendwo geleakt rauskam, und ich habe da heute nochmal wirklich recherchiert, ob das stimmt, und das ist für mich der absolute Ritterschlag, ist, dass Alphabet auch Kunde ist von CrowdStrike. Und jetzt gibt es noch ein Bonbon dazu. Alphabet, sie haben einen Fonds, der nennt sich Capital G. Und sie hatten zum IPO schon 10% CrowdStrike-Aktien. Die haben natürlich auch einige Kapitalerhöhungen durchgeführt, aber Capital G hält nach den letzten Berichten immer noch 8 Millionen Aktien, und Capital G gehört Alphabet, und das sind umgerechnet aktuell 3,4%. Ich vermute, es ist ein bisschen weniger, weil sonst würden sie offiziell auftauchen, aber man darf davon ausgehen, dass Alphabet hier immer noch ein Stück vom Kuchen hat, und wir haben es ja auch angesprochen, es würde mich nicht wundern, wenn Alphabet auch im Zuge ihrer Cloud etc. mal CrowdStrike übernimmt. Also wäre natürlich eine heiße Spekulation. Du müsstest wahrscheinlich viel Geld auf den Tisch jetzt im Moment legen.
65 Milliarden ist nur
die Aktie Bewertung. Ist 65 Milliarden, also 100 Milliarden müsstest du wahrscheinlich locker hier legen. Dann wäre wahrscheinlich das Cashkonto für 2 Quartale mal kurz leer von Alphabet. Aber ja, ich bin gespannt, wo diese Aktie endet. Heute wieder 2,42% im Plus. Und sie ist, also ich kann es nicht anders sagen, scheiße nochmal hoch bewertet.
Ja.
Aber sie sollen dieses Jahr, und das ist wieder richtig krank, laut Analysten beim Gewinn um 91,86% im Durchschnitt wachsen. Und wenn man sich jetzt die Quartale anschaut, ja, die für Q3 letztes Jahr waren die Estimates, was die Analysten geschätzt haben, $74 sind. Man hat es wirklich geschafft, 82. Davor war die Schätzung bei 50, man hat 57 geschafft. Davor 56, man hat 74 geschafft. Also es scheint so, dass CrowdStrike immer in der Lage ist, das hier alles nochmal zu toppen. Und sie wollen dieses Jahr komplett auf die Profitabilität gehen. Sie haben Cash 3,17 Milliarden, sie haben eine Verschuldung von 800 Millionen. Marcel, ich gebe diese Aktie nicht her, ich bin über 400% im Plus. Und mein Top der Woche, CrowdStrike.
Ja, hätte ich natürlich behalten sollen.
Aber das konnte ja auch keiner wissen, dass jetzt hier noch Alphabet mit um die Ecke kommt.
Ja, was mich halt damals gestört hat, war einfach, man hatte schon diese ganzen Cybersecurity-Nachrichten. Das war ein positiver Newsflow, der sehr, sehr stark war, weil hier und da überall Hackerangriffe. Und natürlich sind solche Nachrichten Kurstreiber. Dass es dann, ich sag mal, nochmal weitergeht und diese Bewertungsschere, ich sag mal, weiter hochgeht noch aufgrund verschiedenster Geschichten, ohne wirklich intrinsische Unternehmensnachrichten rauszubringen. Also es ist nicht so, dass man sagt, er hat die Prognose jetzt verdoppelt oder sowas. Also das war nicht der Grund, sondern es waren halt einfach viel auch Nachrichten getrieben, natürlich auch zu Recht, keine Frage. Aber das ist dann nochmal so weiter. Ich habe mit einem Rücksetzer gerechnet, deshalb ich raus bin. Langfristig bin ich total überzeugt von diesem Unternehmen, keine Frage. Aber jetzt 65 Milliarden für die 3 Milliarden Umsatz nächstes Jahr. Ich bin skeptisch, dass diese Bewertung gehalten werden kann. Ich glaube, dass wir hier nochmal irgendwann einen Rücksetzer sehen. Und glaub mir, die Priorität liegt mir sehr hoch, dass ich sie wieder zurückhole.
Ich würde dann sogar, glaube ich, nochmal aufstocken.
Ja, also die FOMO ist hier schon lange weg. Rein kann ich, würde ich jetzt nicht mehr gehen auf den Preis, keine Frage. Aber ja, wo auch immer sie sich wiederfindet, ich glaube, die nächste Korrektur bin ich wieder drin. Und naja, gut, was soll's. Ich heul mal leise.
Ne? Aber dafür hast du ja jetzt zum Gegenschlag mit deinem nächsten Topper,
holst du jetzt aus. Das stimmt, aber noch kurz dazu, ich bin ja bei Alphabet investiert.
Ja.
Immerhin noch ein kleiner Wermutstropfen, damit mich jeder wieder lächeln kann. Ja, lächeln kann ich auch bei, du hast schon gesagt, bei meinem Top der Woche. Warum, wieso, weshalb schon wieder, ist Redcare Pharmacy. Und sie erreichte diese Woche 200% in meinem Depot. Ich habe sie Anfang letztes Jahr gekauft oder Ende vorletztes Jahr, ich glaube Anfang 23. Und jetzt hat man wieder mal die Zahlen vorab bekannt gegeben mit einem Wachstum von 62%. Ist schon echt ordentlich für das letzte Jahr, für das komplette Jahr. Und man hat, oder nee, für das letzte Quartal, Entschuldigung, und ohne den Zukauf, das man getätigt hatte, hat man 24% Wachstum im letzten Quartal erreicht, auch sehr, sehr gut ist. Umsatz plus fürs Gesamtjahr waren 49%, 1,8 Milliarden Euro. Also hier sieht man, dass sie auch ohne E-Rezept gut gewachsen sind. Mit E-Rezept, die Übernahme, die sie getätigt haben, sind sie auch sehr Wahnsinn. Gut gefahren. Und jetzt war die Aktie zu dem heutigen Tag, am Mittwoch der Aufnahme, doch 8% im Minus. Gewinnmitnahmen nach dieser Nachricht, einfach weil Warburg Research Analyst hier wenig Raum zum Weiterwachsen sieht, zumindest kurzfristig. In dem laufenden Quartal sei es eben erstmal abzuwarten, ob die Einführung des E-Rezepts hier Früchte trägt. Mhm. Ob das technisch auch alles ordentlich so funktioniert. Hier könnte es sein, dass man eben jetzt erstmal noch warten muss, bis die nächsten Quartals oder bis dieses erste Quartal um ist. Dann wird ja erst im nächsten Quartal berichtet von Q1 2024. Und danach ist auch der Analyst hier wieder optimistischer gestimmt, dass man eben hier jetzt Risiken hat für holprige Zahlen, für einen holprigen Start, schlechte Nachrichten gegebenenfalls, die den Kurs wieder drücken könnten. Langfristig ist der Analyst aber trotzdem bullish. Ich selbst bin es auch. Ich bleibe investiert. Ihr seht die 8% Rücksätze auch nicht wirklich schwierig, auch im charttechnischen Bereich alles schick. Und die Bewertung finde ich auch nicht allzu üppig für das, was an zusätzlichen Wachstum erwartet wird. Man ist immer konservativ gewesen bisher, man hat immer übertreffen können die letzten, ich sag mal, ja, auch im gesamten letzten Jahr. Und ich glaube einfach, dass jedes E-Rezept mehr, was bei Shop Apotheke und auch den anderen Töchterunternehmen umgesetzt wird, ein, ich sag mal, ja, sehr profitables oder profitabler mehr Umsatz sein kann. Und ich glaube, dass Redcare Pharmacy hier stark profitieren wird von dem E-Rezept.
Ich glaube auch. Also auf jeden Fall bei uns jungen Menschen definitiv. Ja. Kommen wir zu meinem Flop der Woche und das ist 3M. 3M hat jetzt bekannt gegeben, dass neue Mitarbeiter erhalten keine Zuschüsse mehr zu ihren 401k-Plänen. Ja, also
was heißt das?
Die genau? Altersvorsorge, du hast ja die Möglichkeit. Das musst du dir vorstellen wie eine Entgeltumwandlung, die nur clever gemacht ist. Also du kannst zum Beispiel in ETF investieren und zahlst keine Steuern darauf. Also wenn du bis dahin irgendwie Gewinne hast etc., du fängst dann erst an zu versteuern, wenn du den Auszahlsparplan sozusagen anfängst mit Rentenbeginn. Und ab 2028 erhalten auch bestehende Mitarbeiter keine Zuschüsse mehr. Aber einer ist davon ausgenommen. Und das ist einfach sehr gut. Sein Name ist Mike Roman. Und was macht dieser wunderbare Mensch? Er ist der CEO und bekommt weiterhin Pensionsleistungen in Höhe von 25,8 Millionen Dollar bezahlt. Gott sei Dank.
Ja.
Weil man stelle sich mal vor, er ist seit 2018 CEO. Die Aktie, glaube ich, ist seit 2018 nicht so gut gelaufen.
Ich hatte 2018 hier ein Hoch.
Ja. Anfang 2018. Also für wunderbare Leistungen in den letzten 5 Jahren minus 43%. Er hat gerade mal 65 Millionen Dollar verdient, das in Aktien und in Cash. Alles doof, ja. Und Gott hab ihn selig und Gott sei Dank, dass er weiterhin, ich finde, das ist ein Schlag ins Gesicht für alle.
Ja.
Muss ich wirklich sagen, das tut mir auch immer weh. Ich kann dann auch immer verstehen, warum irgendwelche Leute sagen, ach ja, die immer die Reichen und die Manager und die hauen sich erst die Taschen voll, bevor alle anderen. Ja.
Ja, der 401k-Plan ist ja eigentlich in den USA so eine Art Renten- oder Altersvorsorgeplan, ja. Um, ich sag mal, wenn Sie da in Aktien investieren, auch, ich sag mal, einen Steuervorteil bekommen oder überhaupt Vorteile bekommen. Und wenn das jetzt wegfällt, bei einem eigentlich gesetzten Unternehmen wie 3M, was man ja eigentlich von einem Qualitätsunternehmen mal früher mal gesprochen hat, und dann solche Züge sind natürlich dann erstmal sehr abschreckend und sehr schade und vor allen Dingen, dass dann der CEO natürlich ausgenommen wird.
Ja, du verlierst ja auch starke, kluge, innovative Menschen dadurch, ja. Dass, wenn du sowas nicht bietest, die, und was macht dieses Unternehmen noch attraktiv? Die Dividende wird gerade mal um 1 Cent erhöht, damit man weiterhin Dividendenaristokrat ist. Man hat, ist nur noch 60 Milliarden wert an der Börse, ja. Das ist,
Ja, hier muss schon was passieren. Ich hoffe, der CEO erkennt es und kann hier mal irgendwann wieder zu positiven Nachrichten führen. Das ist auf jeden Fall keine gute, denn gerade im Fachkräftemangel, was ja auch in den USA eine Rolle spielt, dass man den Wettbewerb der Besten hat, ist das natürlich jetzt nicht unbedingt etwas, was ruft, kommt zu mir.
Genau.
Ja. Ich glaube, es wäre auch dein Flop gewesen, wenn ich nicht den als Flop genommen hätte, Boeing. Ja, Mensch, wie oft soll es denn noch passieren? Also, erneut sind es Qualitätsprobleme. Und ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, okay, das ist ein Fehler vom Zulieferer, die die Bauteile komplett liefern und das dann eingebaut wird. Stimmt, okay, gehe ich mit. Trotzdem,
Chapeau.
Das Schlimmste daran ist die schwache Qualitätskontrolle. Du kannst doch kein Flugzeug, und wir reden ja nicht von einem, ja keine Ahnung, einem Luftballon, der zu früh geplatzt ist oder irgendwas, ne, sondern es ist tatsächlich ein Flugzeug, was Menschen transportiert von A nach B und am besten eigentlich das sicherste Transportmittel der Welt sein soll.
Ja.
Wird hier, ich sag mal,
und sie sind ja fahrlässig. Auch schon vorgeschädigt. Ja.
Genau, richtig. Und es ist fahrlässig, hier die Qualitätskontrolle zu unterlassen und nach ein paar Monaten dieser Auslieferung des Flugzeugs hier schon mit solchen Mängeln um die Ecke zu kommen. Die Boeing 737 MAX betrifft es. Die bleibt nun erstmal am Boden, wird überall geprüft bei all den Airlines, die sie schon haben. Und was ist passiert? Die Notausgangstür hat sich einfach mal in 5 Kilometern Höhe von selbst gelöst. Und das also ich saß schon mal an so einer Tür, wurde kurz eingewiesen, was passiere im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall fällt die Tür ab und hast ein richtiges Problem, weil dieser Sog, der da genau an diesem Platz ist, jetzt nicht unbedingt vielversprechend
wenig ist.
Ja, es tut nicht gut dem Körper. Und ich weiß nicht, die Handys rundherum übrigens, die lose irgendwo rumlagen oder da hinten war, aufgrund dieses Sogs bei 5 Kilometern Höhe, hat's direkt rausgeworfen. Also die sind direkt mit rausgezogen worden. Ein iPhone hat es übrigens überlebt, aus 5 Kilometern Höhe ist es aufgekommen und es wurde gefunden. Und es ging noch. Das ist auch eine schöne Werbung für Apple in dem Falle. Aber um zurückzukommen auf Boeing, jetzt hat United Airlines nochmal geprüft, lose Schrauben gefunden. Kann nicht sein. Also auch nicht fest alles gezogen. Der Ryanair-CEO fordert, weil sie ja auch auf Boeing teilweise setzen, bessere Qualitätskontrollen. Es kann nicht sein, dass es hier solche Fahrlässigkeiten gibt. Nun gibt der Boeing-CEO selbst nach und sagt, ja, erkennen wir an, wir müssen als aller Regel Nummer 1 unseren Fehler eingestehen.
Ach.
Okay.
Das ist der erste Schritt zur Änderung. Das ist also Kalenderspruch, erster.
Genau, ne?
Bevor du andere änderst, ändere dich selbst.
Genau, früher haben wir einen Rechtsstreit gemacht, jetzt merkt man selber, war unser Fehler. Er sagte noch am Dienstag, in einer Ansprache, wir werden die Sache mit 100% und völliger Transparenz bei jedem Schritt angehen. Ich finde es einfach nur furchtbar. Schlecht für Boeing natürlich, für die Aktionäre auch, die Aktie 8% im Minus. Gut für Airbus, die hier offensichtlich mehr richtig machen als Boeing und natürlich auch bei den Zulieferern. Wahrscheinlich muss man da mal die Augen öffnen und sagen, okay, kann man hier vielleicht einfach einen anderen nehmen, der es vielleicht einfach kann. Und für mich ist es ein Unding, einfach schon für Boeing, weil sie ja auch, ich sag mal, in den letzten Jahren nur Pannen und Katastrophen auch verursacht haben. Ja, das ist, wie viel muss noch passieren, dass man ordentlich arbeitet? Finde ich schwach. Die Aktie würde ich nicht kaufen, schon aus Gründen, dass man hier offensichtlich nach wie vor im Management nicht
verstanden hat. Das ist wie so eine Wundertüte,
Man versteht nicht, dass Qualitätsmanagement hier das A und O ist.
Ich dachte tatsächlich, Boeing könnte auch eine Top-Aktie dieses Jahr werden, aber ich glaube, bis das wieder verdaut ist. Naja, ich würde vorschlagen, Chart der Woche, Schnapper der Woche machen wir nach dem Interview mit Stefan und nach dem Thema der Woche.
Genau, lohnt sich wirklich. Also dieser Blick auf dieses gesamte Jahr, wie könnte sich was entwickeln, welche Themen sind relevant, als Vorwissen auch für unsere Auswahl der Aktien, ist sicherlich nicht ganz schlecht.
Und vielen lieben Dank. Also wenn du dich für die Consorsbank interessierst, ich kann es auch immer nur wieder sagen, Marcel, ich bin mit dabei, meine Frau ist da, unser kleiner Junge hat da auch sein Kinderdepot. Es klappt alles gut, es gibt auch 3,75% Zinsen aufs Tagesgeld und für mich persönlich eine tolle Bank. Ich mag es super schön übersichtlich, wir sehen es ja auch immer wieder. Also wenn ihr euch für die Consorsbank interessiert, findet ihr natürlich auch den Link in die Shownotes und jetzt springen wir direkt rein in das Interview mit Stefan. Vielen Dank. Ja, neues Jahr, neues Glück. 2024 ist da erstmal allen ein gesundes neues Jahr und wir haben heute den Stefan von der BNP Paribas, also der Consorsbank hier. Und Stefan, du bist ja einmal im Monat zu hören in unserem Aktienpodcast. Und jetzt alle, die dich noch nicht kennen, die neu mit dabei sind, stell dich doch einmal kurz vor und warum es sich lohnt, auch hier die nächsten 15 bis 20 Minuten einmal uns hier zuzuhören.
Sehr, sehr gerne. Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Ein frohes neues Jahr an alle und vielen Dank, dass ich nochmal hier dabei sein darf. Du hast gerade schon gesagt, Stefan Kemper, ich bin Chief Investment Strategist im Private Banking von BNP Paribas. Das heißt, ich verantworte sozusagen die Kapitalmarktstrategie von BNP Paribas. Ich bin, wenn man so möchte, der oberste Glaskugelgucker. Und genau in diese Glaskugel wollen wir ja dann gleich mal ein bisschen schauen, gucken, wie wir glauben, wie sich die Märkte entwickeln. Und ich hoffe, dass das ganz interessant ist und für alle, die an den Märkten aktiv sind, dann vielleicht auch ein paar interessante Insights mit dabei sein können.
Da habe ich jetzt
Ja,
nochmal
du
eine ganz
sagst es
kurze
schon. Ja.
Frage, Entschuldigung. Ich glaube nämlich tatsächlich, die meisten fragen sich, was macht man den ganzen Tag eigentlich so an so einer Glaskugel? Kannst du uns da eigentlich mal kurz durchführen? Wie sieht so ein Tag bei dir morgens aus? Also stehst du schon morgens um 4 auf und guckst dir die Futures an? Oder ja, wie ist so ein Tagesablauf bei dir? Nur ganz grob.
Na klar, nee, so ganz so schlimm ist es nicht mehr mit morgens Future gucken. Das habe ich in meinem alten Leben gemacht, als ich wirklich noch Derivate gehandelt habe. Mein Tag sieht eigentlich so aus, ich bin in der Regel, sitze ich so gegen 7 morgens so am Rechner. Man guckt natürlich erstmal, was hat Asien gemacht, was haben die Märkte da gemacht. Ja, man guckt auch auf den Future, wie sieht es in Europa aus. Aber dann ist es wirklich eher, ja, sich informieren, was sind die Nachrichten, was kam auch von anderen Häusern für interessante Research Reports raus, was denken Analysten zu Firmen, zu Sektoren, was gab es an volkswirtschaftlichen Daten, dann macht man sich da so sein Bild und kommt dann immer wieder in so einen Denkprozess, wo man immer wieder überlegt, hey, was hat denn diese neue Information für einen Einfluss auf mein Weltbild, auf meine Marktmeinung, und versucht das dann halt immer wieder in Einklang zu bringen, und das dann halt möglichst noch interessant zu verpacken, damit es die Leute am Ende des Tages auch lesen.
Ja, Glaskugel ist ja ein gutes Stichwort für uns heute. Wir wollen ja mal einen Ausblick wagen und ich sage mal klar, langfristig ist ja immer auch, ich sage mal, viel Potenzial da, aber auch das kommende Jahr. Es wird ja sehr spannend. Wir haben ja viele Ereignisse auch wieder und natürlich eine Rallye am Ende des letzten Jahres gehabt, die so auch nicht oft zu sehen ist. Insofern interessiert uns das erstmal ganz grob deine Meinung zu diesem Jahr. Was wird uns auf jeden Fall erwarten?
Kursbewegungen werden uns auf jeden Fall erwarten. Das ist das,
Ja.
was ich mit Sicherheit sagen kann. Ja, du hast vollkommen recht. Ich meine, wir haben eine Jahresendrallye erwartet. Die kam dann doch durchaus noch mal ein bisschen stärker als erwartet. Wir haben eigentlich so die perfekte Mischung gesehen aus relativ guten Konjunkturdaten in den USA. Also das Thema Soft Landing hat sich weiter bestätigt. Gleichzeitig waren die nicht so gut, dass man Angst haben müsse, dass die Inflation wieder anzieht. Das heißt, der Markt hat weiterhin das Narrativ gespielt, dass die Fed massiv Zinsen senken wird, jetzt in 2024. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass Finanzierungsbedingungen besser geworden sind und dann haben die Märkte wirklich angezogen und vor allen Dingen haben auch wieder Bereiche des Marktes angezogen, die vorher ja eher so ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Das letzte Jahr war ja extrem stark von den glorreichen 7 dominiert. Jetzt zum Jahresende haben gerade aber auch konjunktursensiblere Werte, wie zum Beispiel auch Small Caps, wieder deutlich outperformt. Für 2024 glauben wir grundsätzlich, dass die Aktienmärkte noch Luft nach oben haben. Einfach weil sich die Chancen erhöht haben, dass wir dieses Soft Landing sehen, dass wir nicht in eine Rezession fallen. Europa, die Wirtschaft erholt sich. Die Unternehmensgewinne sehen im Großen und Ganzen weiter solide aus. Wir gehen davon aus, dass das Zinsniveau tendenziell auch weiter sinkt. Wir erwarten sowohl in den USA als auch in Europa erste deutliche Zinssenkungen. 6 Stück in den USA, mindestens 3 in Europa. Und das dürfte dem Aktienmarkt insgesamt erstmal helfen. Also insofern für ja, Investoren erstmal eine gute Nachricht. Auch 2024 dürfte ein freundliches Börsenjahr werden, aber auch Chancen abseits der Aktienmärkte bieten.
Was meinst du jetzt abseits der Aktienmärkte? Genau.
Auf der einen Seite gehen wir eigentlich davon aus, dass die Zinsen noch mal ein gutes Stück runterkommen. Insbesondere auch das kurze Ende, also so im Bereich 2 Jahre.
Da muss ich
Und
kurz nochmal dazwischengrätschen. In
ja.
den USA und in Europa
Ja,
oder
genau.
nur in den USA? Weil
Nee,
Frau
nee.
Lagarde hat ja bis jetzt gesagt, nur in, also Sie sprechen nicht über Zinssenkungen bei der EZB.
Ja, das ist richtig. Das hat sie gesagt. Wir gehen davon aus, dass die EZB dreimal die Zinsen senken wird, drei Zinsschritte à 25 Basispunkte. Das erste Mal im Juni, also im Sommer diesen Jahres. Und infolgedessen, und das hat man jetzt ja auch schon so ein bisschen gesehen, glauben wir, dass halt die Zinsen auch nochmal ein Stück weit runterkommen. Und das bedeutet, dass man gerade auch im Anleihenbereich durchaus jetzt hier nochmal die Möglichkeit hat, sich das aktuell ja immer noch erhöhte Zinsniveau längerfristig durch Investitionen zu sichern. Also wir sehen da auch durchaus gute Möglichkeiten und denken, dass man natürlich je nach Risikoneigung, aber dieses ja nicht notwendigerweise nur auf Aktien setzen muss.
Ja,
Rohstoffe ist nochmal ein anderes Thema, aber da kommen wir vielleicht später noch zu.
genau. Ist ja auch immer, wie schnell sich so eine Meinung ändern kann, haben wir bei ja beim Fed-Chef gesehen. Ja, der wird sich 4 Wochen später sagte, oh, jetzt gibt es doch Senkungen, was 4 Wochen vorher gar kein Thema war. Es gibt ja einzelne Sektoren, die haben letztes Jahr sehr, sehr stark profitiert. Also so, viele sagen KI-Hype. Ich würde sagen, das ist zumindest was fundamental dahinterstehendes. Aber siehst du dieses Jahr irgendwelche Trends, auch technologisch basiert, die vielleicht so ein bisschen durchstarten? Ich sag mal, Stichwort vielleicht Apple mit der 3D-Brille oder mit der Metaverse-Brille, die sie mitbringen, oder eben andere Trends.
Ich glaube, das Thema KI wird uns weiter beschäftigen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass sich das Ganze ein bisschen breiter aufstellen wird. Du hast es gerade gesagt, die großen Unternehmen haben ja das Thema KI eigentlich dominiert im letzten Jahr. Wir glauben, dass gerade auch europäische Unternehmen, die bis jetzt bei dem Thema überhaupt keine Rolle spielen, dass die wirklich jetzt auch im nächsten Jahr kommen können. Einfach weil quasi die großen amerikanischen Unternehmen waren die Enabler. Die haben das, ja, das Universum letzten Endes geschaffen. Die haben die Infrastruktur geschaffen. Aber jetzt geht es ja am Ende des Tages darum, auch wirklich effektive Use Cases zu schaffen. Und da haben wir gerade im Bereich Software extrem großes Potenzial, weil du bis jetzt mit Software nur bis zu einem gewissen Punkt Effizienz in deinem Unternehmen steigern konntest. Eine Software konnte noch nicht wirklich sinnvoll Dinge lesen, Dinge beantworten, einer menschlichen Konversation folgen. Das kann KI, gerade auch im Unternehmensbereich, Stichwort Callcenter, um jetzt nur mal ein mögliches Ding zu nutzen, oder auch im Bereich Customer Services und ähnliches. Und gerade in diesem B2B-Bereich, also sprich Software für Unternehmen, da sind die Europäer unglaublich stark. Und historisch, das meint man gar nicht, hat der europäische Technologiesektor zum Beispiel von dem KGV her sogar mit einem Aufschlag zum amerikanischen Technologiesektor gehandelt, wenn man sich die letzten 12, 13 Jahre mal anguckt im Durchschnitt. Und wir glauben, dass wir da durchaus Luft haben, dass wir da wieder hinkommen können, dass da durchaus Catch-up-Potenzial besteht. Ein anderes großes Thema, du hast es ja gerade auch schon erwähnt, ist natürlich die Wahl in den USA und damit ja insgesamt dieses Thema Geopolitik, eine sogenannte multipolare Welt. Das heißt, wir haben nicht mehr diese eine große Weltordnung, die USA, sondern das fällt so ein bisschen auseinander. Wir gehen weg von Globalisierung hin, wieder in Richtung ein bisschen mehr Nationalismus. Man guckt, dass man seine eigenen Lieferketten stärkt, seine eigenen Industrien stärkt, weg vom Offshoring hin zum Nearshoring. Das könnte zum Beispiel auch dazu führen, dass Mexiko auch nächstes Jahr wieder extrem gut laufen kann, weil Mexiko wirklich sehr stark davon profitiert, dass halt die USA sehr, sehr viel jetzt auch aus China zurückholen. Mexiko ist günstig, sie haben eine relativ lange Grenze an die USA, die Arbeitskräfte sind verhältnismäßig gut ausgebildet. Also da gibt es wirklich, wirklich viele Gründe, warum Mexiko einer der großen Gewinner sein kann, neben Indien.
Ja, apropos Indien, das würde ich gleich mal mit als Stichwort nehmen. Ist ja schon sehr gut gelaufen. Ich glaube, der indische Markt hat schon gezeigt, was da in ihnen stecken kann. Und da ist ja noch so viel Potenzial. Wie würdest du sagen, wird sich so, also was wäre vielleicht für den allgemeinen Anleger der beste Weg, um davon zu profitieren? Also zumindest sicherheitstechnisch.
Du hast es gesagt, der Markt ist extrem gut gelaufen. Das heißt, kurzfristig besteht halt einfach die Gefahr, dass wir hier eine Korrektur sehen. Das heißt, das wäre so ein klassischer Markt, wo ich sagen würde, wenn man da investieren möchte, dann vielleicht über einen Sparplan oder zumindest halt über mehrere Tranchen, dass man sein Investment jetzt vielleicht mal auf, keine Ahnung, die nächsten 6 Monate mal mindestens ein bisschen splittet, um halt nicht dieses Gefahr zu laufen, dass du jetzt kaufst, dann kommt die große Korrektur und du liegst sofort 10, 15% hinten.
Erwartet
Ja,
ihr denn
aber
in diesem Jahr eine Korrektur?
Korrekturen gehören dazu. Also es vergeht kaum ein Jahr, in dem man nicht mal, ja, eine Korrektur fängt ja technisch bei 10% Kursverlust an, bis 20%, alles danach ist ja dann Bärenmarkt. Aber eine Korrektur im S&P zum Beispiel von mindestens 10%, die passiert im Schnitt, ich glaube, so alle 9 bis 10 Monate. Also es wäre utopisch davon auszugehen, dass wir mehr oder weniger in der geraden Linie steigen. Wir werden sicherlich auch mal eine Korrektur haben. Also da wird es durchaus Möglichkeiten geben.
Würde ja auch ins
Zumindest sollte
Chartbild
man sich,
passen.
ja, absolut, absolut, absolut. Ich meine, auch wenn man Volumenscharts angesprochen, wenn man sich die europäischen Märkte anguckt, französischen CAC zum Beispiel, der sieht so ein bisschen so aus, als wollte er jetzt mal nach oben ausbrechen. Das wäre nochmal eine super gute Bestätigung. Wenn er jetzt allerdings scheitert, dann wäre das halt auch so ein klassisches Szenario, wo man sagt, okay, gut, dann geht es vielleicht erstmal nochmal, ja, 5 bis 10% runter oder so.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, du sagtest ja Software in Europa. Und jetzt kommt für mich natürlich dann wieder die Überlegung, in solchen Märkten im Moment ist ja auch Cash King. Könnte es sein, dass wir dieses Jahr größere Übernahmen sehen von amerikanischen Unternehmen, die Übernahmen in Europa tätigen? Also rechnet ihr mit mehr Übernahmen dieses Jahr oder mit weniger oder einer Stagnation?
Man hat eigentlich die letzten ein, zwei Jahre schon immer mal wieder gesagt, hey, Private Equity sitzt auf so viel Geld, die müssen mal was machen, da müssten Übernahmen kommen. Das kam nur bedingt. Ich denke, es wird sicherlich hier und da Übernahmen geben. Ob wir eine richtige Übernahmewelle sehen werden, ich glaube, dafür ist auch insgesamt so das Zinsniveau noch ein kleines bisschen hoch. Da darf man auch nicht vergessen, dass es gerade für diese großen Unternehmen, die halt wirklich cash-rich sind, im Augenblick auch unglaublich profitabel ist, das Geld einfach selber auch anzulegen und am Ende des Tages die Zinsen mitzunehmen. Also insofern glaube ich nicht, dass wir so eine, ja, wirklich massive Übernahmewelle bekommen werden, wo man gefühlt jeden Tag die Zeitung aufschlägt und es wird ein neues Unternehmen gekauft.
Ja. Prozentual ist es ja schon stark gewachsen, auch schon in 2023. Also Übernahmen haben wir schon zugelegt, gerade im Pharmabereich haben wir das gesehen. Ja, wird auf jeden Fall spannend und klar, Cash is King. Warum sollte man jetzt großartige Übernahmen tätigen, die mehr Risiken birgen, als es nicht zu tun? Ja.
Ich habe
Ja.
jetzt noch eine Frage. Also dieses ganze Thema Indien, ja, verstehe ich. Ich habe noch einen anderen Markt auf dem Schirm, wo ich tatsächlich auch am Überlegen bin, über einen ETF einzusteigen. Und das ist nämlich, ich war schon zweimal dort, ist die ganze arabische Halbinsel. Also auch die Emirate und Saudi-Arabien. Und ich habe jetzt auch am Wochenende im Barron's einen Artikel gelesen. Sie wollen ja 3 Billionen US-Dollar investieren bis 2030. Ja, also das sind enorme Summen. Und da schreiben auch die Journalisten von Barron's, dass das etwas ist, was eigentlich so aufstrebende Nationen in 20, 30 Jahren machen. Wollen sie natürlich jetzt in den nächsten, ja, 6 Jahren da raushauen. Und sie haben ja sogar auch schon der Staatsfonds. Der PIF ist ja sogar schon der größte mit der Welt, also der am meisten investiert, auch mehr als Temasek aus Singapur zum Beispiel. Beachtet ihr diese Märkte auch? Weil ich habe auch aus meinem beruflichen Umfeld, ich bin ja privat in der Medizintechnik tätig, und da ist es einfach so, wir merken gar keinen Rückgang der Nachfrage aus dem Bereich Saudi-Arabien, aus den Emiraten, weil da einfach natürlich sehr, sehr viel Geld auch ist. Und ja, sie sind immer so ein bisschen so, finde ich, so die bessere Schweiz, sehr neutral, aber trotzdem überall mit dabei. Wie schätzt ihr diesen Markt ein oder sagt ihr, das ist etwas eher für, ja, nicht für den breiten Markt gedacht, lieber über einen Emerging Markets ETF, wo aber natürlich auch Saudi-Arabien gerade mal, glaube ich, nur 3 bis 4% hält?
Ja. Gut, das Thema mit politisch neutral, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hintersetzen. Aber richtig ist, es ist ein interessanter Markt. Es ist ein Nischenmarkt, dessen muss man sich bewusst sein. Es ist ein Markt oder es ist eine Region, die weg will von der Abhängigkeit von Öl, die eigentlich auch weg muss von der Abhängigkeit vom Öl. Darum schießen die ja so viel Geld in ihre Wirtschaft, um halt sich am Ende des Tages breiter aufzustellen. Das ist sicherlich ein Potenzial, das interessant sein kann. Die Märkte sind teilweise auch schon ganz gut gelaufen. Man sollte sich bewusst sein, dass man da, damit meine ich jetzt nicht nur Saudi-Arabien, sondern ich meine grundsätzlich die gesamte Region. Unter, ich sag mal, ESG-Gesichtspunkten kann das schwierig sein. Wer da also letzten Endes einen gewissen Fokus drauf legt, der könnte da Probleme haben. Darüber hinaus hängt im Augenblick aber tatsächlich, das merkt man eigentlich auch noch relativ viel vom Ölpreis. Also der Bankensektor ist relativ stark da unten, der ist relativ groß. Und die sind natürlich sehr stark im Ölbereich investiert, am Ende des Tages auch über ihre Kreditbücher. Und da merkt man einfach, dass wenn die Ölpreise runterkommen, dass da dann immer auch mal wieder ein paar Sorgen aufkommen. Insofern würde ich sozusagen mit ein bisschen Spielgeld, in Anführungsstrichen, kann man das, glaube ich, machen. Das sollte aber wirklich nur ein Satellit sein. Und nicht unbedingt ein Core-Investment. Das würde ich für viel zu risikoreich halten.
Du hast die Ölpreise angesprochen, da kommen wir auch noch als Stichpunkt noch kurz auf die Rohstoffe. Immer wichtiges Thema. Viele haben ja Zykliker im Depot, gerade auch die ja, ganzen Ölanbieter, ja, auch andere Rohstoffe bei den Aktien. Wir haben ja schon, ich sag mal, ja, im letzten oder im dritten Quartal gedacht, so na gut, langsam dürfte das auch einen Peak nehmen, weil die Ölpreise und Co. sind ja gesunken, auch 2023 schon teils. Und wie wird es 2024 so aus eurer Sicht so weitergehen? Also könnte weiter Absenkungen zur Folge haben oder scheinen hier vielleicht auch politische Szenarien oder Risiken hier wieder Feuer zu geben.
Bleiben wir vielleicht doch kurz beim Öl, weil wir gerade auch über Saudi-Arabien gesprochen haben. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die OPEC weiter große Anstrengungen unternehmen wird, um den Ölpreis mindestens hier zu stützen oder eigentlich auch wieder über 80 Dollar zu bringen. Wir gehen eigentlich eher davon aus, sogar dass der Ölpreis in den nächsten 12 Monaten wird eine Region 85 bis 95 Dollar steigen kann. Das dürfte dann natürlich auch den Ölförderern letzten Endes helfen. Das muss man sagen. Wobei ich im Bereich Energieinfrastruktur eigentlich die amerikanischen Energieinfrastrukturunternehmen hier, diese MLPs, Major Limited Partnerships, deutlich spannender finde. Das sind halt die Jungs, die zum Beispiel die Pipelines da drüben betreiben. Weil das Gas, was die Amerikaner oder auch das Öl, was die Amerikaner ja mittlerweile auch exportieren, das muss ja quasi aus dem Landesinneren an die Küsten, um es halt zu verschiffen. Da gibt es auch diverse ETFs drauf, so rund 8% Dividendenrendite, relativ günstiges KGV. Das finde ich im Augenblick eigentlich sehr, sehr spannend in dem Bereich. Gold, gehen wir davon aus, dass sich mindestens auf den Niveaus halten sollte, vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr Luft nach oben hat, da kaufen Zentralbanken weiter relativ stark zu. Das dürfte aber auch dieses Jahr tendenziell anhalten und dadurch den Goldmarkt am Ende des Tages stützen. Hier dann auch sehr interessant Goldminenaktien. Die haben nämlich diese jüngste Kurserholung, die Kurzbewegung nach oben von Gold noch fast gar nicht mitgemacht. Da könnte durchaus noch Aufholpotenzial sein. Im Zuge von Gold natürlich Silber, wobei Silber halt auch noch den Vorteil hat, Silber wird sehr stark auch in der Industrie genutzt, gerade Stichwort Photovoltaik, da reden wir dann auch schnell über das Thema Energiewende. Also auch Silber ein ganz, ganz interessanter Rohstoff. Auch hier Silberminenwerte können auch durchaus interessant sein. Es ist halt immer so ein bisschen eine gehebelte Investition in den Rohstoff, wenn man so möchte. Darüber hinaus ist eigentlich so das Metall, das wir noch mit am spannendsten finden, ist tatsächlich Kupfer. Auch hier wieder vor dem Hintergrund Energiewende. Ich meine, die Story ist, glaube ich, bekannt. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir viel mehr Strom von A nach B bekommen. Und Strom läuft im Augenblick halt über Kupferkabel.
Ja, noch ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Sektor, den ich nicht unangesprochen lassen möchte, ist der Immobilienmarkt. Ja, stark gescholten, gerade mit den hohen Zinsen. Hier sind einige unter die Räder gekommen. Ich glaube, das ist weltweit auch zu beobachten oder in meisten Ländern und westlichen Ländern. Und also da hängt ja auch viel dazu, ne? Wir sehen es auch bei den Solarpanel-Herstellern und auch Enphase und Co., die, ich sag mal, alle mit Leidenschaft gezogen wurden aufgrund dessen. Ich selber gehe ja von der Erholung aus, aber wie seht ihr das als Experten?
Also wir sind auf europäische Immobilienwerte positiv. Macht aus meinen Augen extrem viel Sinn. Du hast es gerade gesagt, die sind extrem runtergeprügelt worden am Ende des Tages. Die Bewertungen sind sehr, sehr niedrig, auch was da teilweise jetzt für Buchwerte impliziert werden, wenn man sich das anguckt. Also sprich die ja, vom Markt eingepreisten Preissenkungen der Bestandsimmobilien. Das ist massiv. Man muss, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, dass man eher in Bereiche geht wie Logistikimmobilien oder insbesondere auch in Wohnimmobilien, vielleicht nicht so sehr in Büro oder wenn Büro, dann eher 1A-Lagen, aber nicht mehr unbedingt irgendwelche B- und C-Lagen. Und gerade auch beim stationären Einzelhandel wäre ich tendenziell ein bisschen vorsichtiger. Aber gerade Wohnimmobilien, unglaublich spannend. Man sieht es auch, wenn man sich mal gerade auch die deutschen Werte anguckt, die in dem Bereich unterwegs sind. Die haben ja in den letzten paar Monaten auch wieder schon angefangen, sich zu erholen. Wir gehen aber davon aus, dass hier durchaus noch mehr Luft drin ist. Man darf halt nicht vergessen, dass es wird immer weniger gebaut. Und durch die hohen Zinsen bei gleichzeitig hoher Inflation wird noch weniger gebaut, weil sich einfach kein Mensch mehr Neubauten leisten kann. Gleichzeitig können weniger Leute grundsätzlich auch Immobilien kaufen. Das heißt, es bleiben die Leute, die sonst als Mieter rausmigrieren in Eigentum, die kommen jetzt nicht raus. Gleichzeitig wollen aber von unten quasi neue Leute, junge Leute nach, die wollen eine eigene Wohnung haben. Und das sollte eigentlich ja, die aktuelle Spannung auf dem Mietmarkt, ja, so traurig es ist, aber eher unterstützen. Also ich glaube nicht, dass es da eine großartige Entspannung gibt. Und das dürfte am Ende des Tages auch Mieten und Preise stützen. Und das ist ja genau das, wovon dann halt eben jene Unternehmen profitieren.
Okay. Ja, absolut nachvollziehbar. Philipp, hast du noch einen Sektor, einen
Nein.
wichtigen Punkt?
Wir sind uns ja alle einig, Bitcoin sollte man nicht kaufen. Und
Genau.
lieber Stefan, vielen lieben Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast hier. Und ich würde mich freuen, wenn wir das natürlich vielleicht auch zu verschiedenen Ideen auch nochmal wiederholen würden, so ein Interview. Und ja, vielen lieben Dank, dass du heute da gewesen bist.
Ich habe zu danken, hat mir sehr viel Spaß gemacht und jederzeit wieder.
Super. Dann bis dann. Ciao.
Ciao.
Danke. Ja, also ich finde es spannend, das Interview mit Stefan. Viele Sachen decken sich auch ein bisschen mit dem, was ich auch so gedacht
Ja.
habe. Viele Sachen haben mich auch überrascht tatsächlich. Und ich glaube, gerade auch das Thema Rohstoffe war auch mal gar nicht, war ein schöner Exkurs, ja, weil wir das nicht ganz so sehr auf den Blick haben. Ich würde sagen, Philipp, wir kommen auf unsere Top 10 für 2024. Lang haben wir gewartet. Wir werden diese und haben diese schon gekauft
Ja.
für unser Wikifolio.
Und
Das
wir werden
wäre.
auch noch nach dem Podcast jetzt heute gleich auch nochmal, wir machen mal einen Tausender frei, dass wir
Okay.
auch hier richtig dabei sind.
Ja, das ist in Ordnung, ne?
Und
Kann man mal machen.
mögen 2000 am Ende des Jahres da sein. Also wir haben ja zwei Wikifolios, in welche man investieren kann, wenn man das möchte. Einmal das Modern Value Investing Wikifolio, da werden wir heute auch nochmal investieren. Und in The Future Starts Now. Und das ist natürlich, das sind unsere Top 10 Picks für dieses Jahr. Und wir haben es dann am Ende des Jahres platt gemacht. Und wir hatten natürlich Glück, innerhalb von einem Jahr lief das Ding hoch, ja, von 111 Euro auf 201 Euro. Und unsere Top 10 Picks sind da. Es ist tatsächlich auch, muss man sagen, abseits von großen Bewertungen, sondern es ist so ein bisschen das Bauchgefühl, ja. Also das kann hier auch völlig falsch sein, was wir jetzt hier gerade gleich raushauen. Deswegen Video jetzt bitte anhalten, nochmal den in den Shownotes den Disclaimer nochmal durchlesen, weil alles, was wir hier sagen, ist keine Anlageberatung oder sonst was. Es sind einfach nur unsere Meinungen, die völlig falsch sein können.
Gedanken, Ideen,
Ja.
die sich jeder selber machen kann, ihr selber abgleichen kann mit
Genau.
unseren natürlich. Und da wollen wir auch nur Hilfestellung geben, um vielleicht auch, wie man auf einen Investment Case kommt. Ne? Welche Gedanken muss man
Genau.
machen? Und da haben wir ja auch immer einen Weil dabei. Also wir haben diesen die Aktie gewählt, ausgewählt für 2024, weil wir glauben, dass und das eintreten könnte.
Ich
Zum
würde
Beispiel.
vorschlagen, wir gehen alphabetisch durch.
Geht, kann man machen.
Ja,
Okay,
dann
gern.
starten wir mit A wie Alphabet.
Okay.
Alphabet schmeiße ich dieses Jahr ins Rennen. Ich gehe davon aus, dass sie einfach auch mit ihrer ganzen Gemini, KI etc., dass der Markt das erkennen wird, dass Alphabet das mindestens genauso gut kann wie OpenAI. Und da sehe ich einfach viel Aufholpotenzial. Auch das Thema mit CrowdStrike, wir hatten es vorher angesprochen. Ich glaube, die Cloud von Alphabet hat viel Potenzial. Auch viele Unternehmen verabschieden sich von Twitter, also X. YouTube kann man auch wunderbar Werbung machen, Werbung schalten. Sieht man ja auch bei uns. Und ich finde, bei YouTube, man erwartet schon so ein bisschen Werbung. Du machst ein Video auf und du weißt, jetzt kommt die Werbung und es ist in Ordnung.
Ja, absolut,
Deswegen
ja, klar.
glaube ich tatsächlich, dass das Wachstum auch von Alphabet dieses Jahr vielleicht ein bisschen zu konservativ geschätzt ist, weil sie sollen noch entspannt zweistellig wachsen. Aber ich glaube, sie könnten die eine oder andere Überraschung für uns Aktionäre mit einem KGV von 24 bereithalten. Und ich glaube, Minimum, dass sie den Markt wirklich schön schlagen werden.
Ja, genau. Das spricht dann auch viel mehr dafür, finde ich sogar. Also zum Beispiel mittlerweile die Google Pixel Modelle sind viel beliebter und den Leuten, viele greifen jetzt mehr und mehr zu diesen eigenen Smartphones von Google. Dann muss man auch sagen, du sagst schon, die Ads werden wieder ansteigen. Ja. Ich meine, wenn jetzt auch, sagen wir, die Zinssenkungen, die Wirtschaft, können sie sich so langsam wieder erholen, gerade auch im zweiten Halbjahr vielleicht, dann könnte auch hier wieder mehr Geld hineinfließen.
Man muss auch tatsächlich sagen, Google hat natürlich eine der größten Werbeplattformen der Welt selber für ihre Produkte, ja.
Genau.
Das ist einfach ein Riesenmehrwert.
Genau. Und da sind sie wirklich gut dabei. Und charttechnisch will ich auch noch zum Besten geben. Sie haben jetzt mittlerweile ihr Allzeithoch fast erreicht. Das ist eine herrliche Chartformation der Tasse, die sie gebildet wurde. Und diese Tasse könnte mit oder ohne Henkel dann auch zum Ausbruch führen. Was man bei Microsoft exzellent sieht, also wenn man da jetzt mal schaut auf dem Microsoft-Kurs, exakt gleiches Chartbild und nur ein bisschen zeitversetzt. Ich glaube, Alphabet kann hier bei Ausdruck auch nochmal dadurch Kaufdruck erreichen. Bin ich, und habe ich, glaube ich, auch gesagt im Vorgespräch, also Alphabet war eigentlich mein erster Pick, den ich mir persönlich so bereitgelegt habe. Ich habe noch nicht drüber gesprochen. Ich habe deine gefragt und du hast gesagt, Alphabet nehme ich mit. Also perfekt, hätte ich auch gemacht, wenn du es nicht gemacht hättest.
Dann hast du die erste Aktie auch mit A, die du mitgebracht hast, ist Autodesk.
Genau.
Wieso, weshalb und warum?
Genau, hier wird es schon ein bisschen exotischer. Autodesk ist kein kleiner, muss man auch sagen. Ne? Ich glaube, um die 50 Milliarden Bewertung. Sie sind Software-Spezialist für 2D, 3D-Software, für sämtliche Bereiche des Lebens. Sachen, die eher der Endverbraucher gar nicht so oft nutzt, sondern vor allem die Industrie, vor allem viele Unternehmen. Im B2B-Bereich ist man also hier sehr stark tätig. Und das Thema VR, AR wird auch außerhalb von Gaming noch viel stärker kommen. Sicherlich auch so ein bisschen ein Nebenpick zur Apple Vision Pro, die ab dem 2.2.24 zum Verkauf steht. Und ich glaube, dass natürlich immer bei technischen Neuerungen werden erstmal Unternehmen, die technische Neuerungen anschaffen, da auch, ich sag mal, ja, mit Nutzen, und dann wird es sich später natürlich erst gerade bei dem hohen Kaufpreis der Apple Vision Pro auch eher im privaten Segment wiederfinden. Also ich glaube, da wird es so langsam losrollen, aber da braucht es eben auch viel Software dazu, viel Anwendungsbereiche, und darüber wird man mit Autodesk sicherlich auch fahren können. Außerdem werden auch Neubauprojekte wieder ein bisschen mehr angefahren. Das ist natürlich auch immer noch mal ein Thema für Autodesk, gerade in der 3D-Software, wo man auch vieles in der Entwicklung mit heranführt. Auch das wird sicherlich nochmal zunehmen, und die letzten Quartalszahlen, und das muss man ja sagen, das ganze Jahr 2023 verlief sehr, sehr stabil, in einer Konsolidierung sehr eng, und der Ausbruch kam jetzt erst kürzlich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, und ich glaube, dass man jetzt hier den Weg Richtung Allzeithoch frei hat, was schon einige Prozente sind.
Also aktuell steht die Aktie bei $237 und in den letzten 5 Jahren waren wir bei 341.
Genau, und das ist durchaus denkbar, dass es da wieder in die Richtung zurückgeht. Ob es die Höhe erreicht, ne, wissen wir nicht. Aber alles, was positiv läuft, wäre schon mal ordentlich. Und ich glaube einfach, dass man hier ein Wachstum hat, was robust ist, auch schon im letzten Jahr und auch davor das Jahr recht robust mit 4-5% Wachstum sehr moderat war, aber danach wieder angestiegen ist. Und wenn das wieder zulegt, denke ich, gibt es hier viel Raum für Überraschungen bei den Quartalszahlen. Wir werden es verfolgen. Ich glaube, aus charttechnischer Sicht und aus fundamentaler Sicht kein schlechter Wert.
Coole Idee. Und der Markt gibt dir recht, schon 0,1% im Plus.
Ja.
Als nächstes hast du C mitgebracht, wie Cloudflare.
Ja, da mache ich direkt weiter. Cloudflare ist immer teuer als Aktie. Ich glaube, du hast sie schon mal, auch als sie noch bis sonst wohin hoch bewertet war.
Ich habe damals, ich glaube, 250 schnelle Prozent mitgenommen.
Ja,
das war raus, ich, relativ komplett, flott, ja.
Ja. Also keine Frage, ne? Kein billiges Unternehmen. Und trotzdem glaube ich, dass hier noch einiges an Wert möglich ist, auch für dieses Jahr. Es ist ein immer weiter stärker steigender Trend, dass immer mehr Daten natürlich generiert werden. Und auch
die Autobahn. Netz.
Genau. Ja. Und sie bieten die Autobahn und ermöglichen eben, dass man, naja, dass das, was an Software da ist, oder nee, was an Daten kommt, auch, ich sag mal, sicher und auch schnell ankommt beim Endverbraucher. Und nicht nur beim Endverbraucher selbst, sondern eben auch, ich sag mal, zwischen den Unternehmen. Ne? Und Daten werden immer mehr. Gerade auch KI zeigt es, dass diese exponentielle Steigerung der Daten da ist. Das ist ein Fakt. Und gerade auch KI wird hier zu der Zunahme der Ströme führen, dass diese auch, gerade wenn es um autonomes Fahren geht, wenn es um Cloud-Abrufmodelle und so weiter und so fort, selbst vom Endkunden auf irgendwelchen Webseiten, Cloudflare bietet da tatsächlich auch die schnelle, sichere Verbindung, und ich glaube, dieses Wachstum wird weiter zunehmen, Und sie gehören meines Erachtens nach zur zweiten Welle der KI-Gewinner. Ja, die erste Welle haben wir gesehen, die ganzen Infrastruktur, Rechenzentren und Co., die werden auch weiterhin, denke ich, gut performen. Ja, Nvidia können wir nicht wieder reinbringen, weil die hatten letztes Jahr drin zum Beispiel, ne, auch Supermicrocomputer, ähnliches. Aber ich glaube, so die zweite Welle wird eben Software, auch ich sag mal, da so diese Verbindung, dass es auch alles schnell und zuverlässig funktioniert. Und da wird, denke ich, Cloudflare sehr stark von profitieren. Wachstum, könnt ihr mir vorstellen, könnt ihr hier nochmal zulegen.
Cooles Unternehmen. Ich habe mitgebracht mal was Süßes. Hershey's. Also Hershey Foods. Und ich glaube einfach, diese Aktie ist günstig bewertet. Du bist auch privat investiert. Ja. Ich bin investiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Unternehmen noch mal viel günstiger wird als heute. Und glaube, wenn hier die Rallye dann kommt und alles Negative eingepreist ist, werden wir hier dieses Jahr viel Spaß haben. Und die Aktie stand letztes Jahr im Mai noch bei $274. Genau. Ja, also hier ist ein bisschen Luft nach oben, glaube ich.
Genau. Und was hier tatsächlich interessant war, war einfach, dass man so eine Art Deflation eingepreist hat, obwohl eigentlich fundamental bei Hershey nichts zu bemeckern gab. Es gab in den letzten Quartalszeiten gab es immer noch ein ordentliches Wachstum, man hat die Dividende ordentlich angehoben, man hat ordentliches Gewinnergebnis hingebracht, man hat einen ordentlichen Ausblick geliefert. Es gab eigentlich keinen echten Grund für diesen Abverkauf, außer eben tatsächlich makroökonomische Bedenken, dass man hier vielleicht zurückfällt. Und natürlich charttechnisch war man ein bisschen überhitzt, kam jetzt auch nicht zurück und die Unterstützung bei 175 hat gehalten. Der doppelte Boden hat gehalten. Aktuell, die Aktie ist sehr stabil am Boden bilden. Der Ausbruch ist noch nicht gefallen, aber das ist eine Frage der Zeit in meinen Augen, im positivsten Sinne. Deswegen bin ich auch selber investiert und denke, dass sie wirklich tatsächlich gut für unseren Future Starts Now Depot dieses Jahr sein werden. Wie geht's weiter nach H?
Nach H kommt K, wie Kering. Und die habe ich auch mitgebracht, weil ich einfach glaube, dass diese Aktie das ganze LVMH, alles ist runtergeprügelt, ja. Und Luxus wird morgen nicht aufhören. Ich glaube, Luxus stirbt zuletzt. Da, ja, die Aktie ist fundamental sowas von ausgebombt und günstig. KGV von fast 14. Ich habe es auch in meinem Video die Woche gesagt. Schaut da gerne nochmal rein. Also, ja, ich glaube, das ist mit eine sichere Sache, dass die Ende des Jahres höher stehen als heute.
Okay, ja, sicher, gut, sicher ist nicht sein Börse, aber zumindest hochwahrscheinlich.
Ja.
Sehe ich auch so. Und Charttechnik, was ich auch eigentlich versprochen, aber Charttechnik stimmt es auch. Es ist tatsächlich die Unterstützung, weil 376 ist sehr stabil gehalten, hat es in den letzten Jahren. Sie ist aktuell auf dem Bewertungsniveau von 2018. Das ist mit dem Wachstum, geht das nicht einher. Und insofern ist dieser Pessimismus, der auch hier wahrscheinlich was mit der Deflation zu tun hat, dass man hier vielleicht irgendwo keine weiche Landung hat, nicht ganz gerechtfertigt. China wird auch.
Und ich glaube, dann finde ich, auch wenn man privat investiert, tut das Thema französische Quellensteuer bei so einem Wert jetzt aktuell nicht so sehr weh, wenn man jetzt einsteigt, wo die Dividendenrendite ein bisschen höher ist als
sonst. Ja, weil es auch kein Unternehmen ist, was man jetzt unbedingt mit der Dividendenrendite kauft. Na klar, es ist blöd, wenn die Dividende stärker, also weniger ankommt, als eigentlich sein sollte. Aber wenn am Ende der Kurs zulegt und vielleicht hier wirklich 30-40% macht, dann warum nicht? Ne? Also dann ist, glaube ich, die Dividende oder die Quellensteuer da nicht mehr das große Problem. Für jemanden, der investiert ist, schon länger und so, das ist natürlich immer ein bisschen schade. Aber ja, mein Gott, kommt wieder zurück und ich glaube, dass man hier wirklich ein gutes Chancen-Risiken-Verhältnis hat.
Als nächstes P wie Philipp. Nein, Pfizer.
Genau, stimmt. Pfizer habe ich mitgebracht. Du hast in den Augen gedreht, so, na, Pfizer, oh. Mm.
Ich wünsche es uns jetzt.
Ja.
Bin super gespannt. Ich war auch schon am Überlegen, ob man sie nicht einfach kaufen müsste, weil diese Dividende 5,71, sie haben viel verdient die letzten Jahre, das hast du ja auch schon gesagt, und haben viel übernommen. Wenn die Übernahmen sich auszahlen, wird es spannend.
Ja, also glaube ich, dass sie in dieses Jahr schafft, ein neues Allzeithoch zu bilden? Nein. Na, ich glaube, dass die Aktie aber einen ehrlichen, richtig guten Turnaround hinlegen kann, einfach aufgrund dessen, die ganze Corona-Geschichte war erst Corona-Gewinner. Man hat richtig viel Geld eingenommen, man hat überall profitiert. Jetzt ging das Thema Corona-Impfungen total zurück, was auch BioNTech wieder sagt. Jetzt haben wir 3 Milliarden nur noch Umsatz, ne, BioNTech. Und Pfizer wird natürlich auch diesen Rücksatz mit haben. Aber die Pipeline ist voll. Man hat mit den Geldern, also man kann ja fast sagen, Sonderkonjunktur, Gelder der Corona-Pandemie, hat man Seagen gekauft. Sicherlich aktuell keine großen Umsätze und auch jetzt im Ausblick des jetzt aktuellen Jahres keine riesen Ausblicke oder keine riesen Sprünge gedacht oder auch vorhergesagt, aber diese Seagen-Übernahme ist komplett durch. Der Markt hat Sicherheit, was schon mal ein erster guter Punkt ist, Und die konservative Schätzung kann auch durchaus übertroffen werden. Und dazu ist, wie gesagt, die Pipeline voll. Man kann hier davon mit rechnen, dass auch mal wieder Sachen übernommen werden oder auch zugelassen werden. Das Chancen-Risiken-Verhältnis ist gut, meines Erachtens. Die Dividende ist sehr hoch aktuell auf diesem Niveau. Aber
versüßt einem so ein bisschen auch die Zeit, um die Phase 3 abzuwarten. Außerdem, ne?
Genau. Und ich sag mal, da sehe ich tatsächlich mehr Chancen als Risiken. Pfizer ist oder kann sich Dividende leisten. Das sieht nicht so aus, als müsste man kürzen müssen. Man konnte sich die Übernahme leisten. Man hat immer noch Cash. Man steht gut da. Ich glaube einfach, auf diesem Niveau, und auch hier muss man ja sagen, ist man aktuell bewertet wie 2015.
Das ist schon
eigentlich Quatsch, wenn man bedenkt, dass man eigentlich viel mehr mittlerweile Umsatzgewinne macht. Insofern sehe ich hier eigentlich auch ein gutes Chancen-Risiken-Verhältnis.
Schauen wir mal kurz, was haben Sie 2015 für Umsatz gemacht? 48 Milliarden.
Ja.
Und jetzt sollen wir dieses Jahr rauskommen bei 60.
Genau.
Ja. Nee, ja, doch 60. Also nicht schlecht. Ich drücke uns natürlich die Daumen. Ich finde, wie auch als Dividendenwert sehr interessant. Ich bin gespannt, ob sich das so in den nächsten 12 Monaten aufgehen wird, das Szenario. Ich habe einen anderen Pharmawert mitgebracht, R wie Royalty, Royalty Pharma. Sie bekommen Anteile, also sie kaufen sich ein in Phase 3 Studien bei Medikamenten und kriegen dann Umsatzanteile. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Ich habe immer noch nicht hier nachgekauft. Könnte ich aber mal machen. Ich glaube, charttechnisch würde es langsam mal Sinn machen, oder Marcel?
Ja, der Abwärtstrend ist zwar noch intakt, aber ich glaube auch, dass hier, ähnlich wie bei Pfizer, wirklich die Bewertung das große Thema ist.
6er KGV, genau, 6,8. Ja. Ja, hier sagt der Markt, hier wächst gar nichts. Dieses Jahr sollen die Umsätze und Gewinne um 9-6% zurückgehen, danach aber 2025 wieder zulegen. Und ich glaube, wenn das verdaut ist, ja, wenn man so wieder so ein bisschen Licht am Horizont sieht, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Aktie in der zweiten Jahreshälfte ganz gut hochläuft. Aber jetzt mal ein Beispiel. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, Teva. Ja. Teva hat einen 125 Millionen Dollar Deal gemacht mit Royalty Pharma. Und es ist tatsächlich so, also sie kriegen jetzt von Royalty Pharma 100 Millionen Dollar und man kann sogar, Royalty Pharma hat die Option, wenn es gut läuft, das sogar noch das Investment auf 125, also 25% mehr noch zu investieren. Wenn das aber nicht klappt, dann hat Teva sich schon verpflichtet, 125% zurückzubezahlen.
Ja.
Also das ist
eine Win-Win-Situation. Nicht unbedingt, sondern eher für Royalty Pharma eine.
Genau.
Gute Situation, ja.
Ich finde die Aktie eigentlich sehr, sehr spannend. 2,82% Dividende gibt's. Ich glaube, die nächste Dividendenerhöhung dürfte jetzt auch dran sein dann im März. Ich bin total gespannt. Ich freue mich tatsächlich, dass ich hier auch privat investiert bin.
Ja, es ist tatsächlich ein guter Pharma-Wert, weil man direkt mit diversifiziert. Und ja, es ist aktuell noch nicht wirklich die Performance, die man vielleicht vorzeigen kann, als Dauerläufer oder irgendwas bezeichnen kann. Aber ich glaube, auch hier liegt die Chance mehr auf den zweiten Blick.
Ja.
Und ich glaube, wenn hier die ersten Tendenzen nach oben gehen, hat man hier sicherlich eine gute Chance, ordentlich Rendite mitzunehmen. Sehe ich hier absolut willkommen in unserem Fonds.
Ich lasse es jetzt nochmal schneien mit S wie Snowflake. Und auch hier wieder zweite Reihe KI. Je mehr man das ganze Thema Daten benutzt in der Cloud, desto mehr profitiert Snowflake auch davon. Und ich glaube, die könnten irgendwann richtig durchstarten.
Ja. Ja.
Mehr habe ich dazu gar nichts zu sagen. Fundamental sind sie und waren sie teuer, aber
ich habe noch was dazu zu sagen, weil Snowflake hat in meinen Augen auch einer der zweiten Welle der KI-Gewinner, weil hier natürlich die Anwendung eine große Rolle spielt. Wer KI anwenden möchte mit diesen aktuell schon bestehenden und sich weiterentwickelnden Möglichkeiten der Software, wird sein Datenmanagement einfach pflegen müssen und da auch, ich sag mal, sauber halten müssen. Und da wird Snowflake ein großes Thema sein, denn wenn sie was können, dann ist das mit Daten umgehen. Das ist ein Riesenthema und das wird nicht weniger. Sie bezahlen ja auch je nach Daten, ich sag mal, Verarbeitung. Ja, das ist ja so, dass die Kunden da, ich sag mal, dynamisch mit ihre Umsätze bei Snowflake hinlegen. Und ich glaube, dass sie da weiter stark profitieren, weshalb sie ja immer noch gut bewertet oder hoch bewertet sind, ne, weil es ein sehr robustes Geschäftsmodell ist, was, ich sag mal, zukünftig auch ordentlich weiterhin Abträge schafft. Ich glaube, guter Pick für unser Wikifolio für dieses Jahr.
Du hast uns noch mitgebracht, T wie Task Us.
Ja, das ist wahrscheinlich der überraschendste Kandidat heute hier.
Habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört?
Nein.
Ich kriege immer mal Werbung, warum auch immer, keine Ahnung. Aber tatsächlich, Task Us habe ich schon immer mal verfolgt, weil sie sehr erfolgreich sind bei ihrem Kunden. Ah. Und das ist kein Zufall, sondern Task Us ist bei kleinen Unternehmen sehr erfolgreich, sowie bei Fortune 500 Unternehmen. Also sind sehr, sehr breit gefächert.
Und sie günstig.
Bieten Business Process Outsourcing, kurz BPO, Dienstleistungen und diese eben auch Technologie und Cloud gestützt. Das heißt, sie haben eine Software oder auch eine Plattform, mit der sie ihren Kunden helfen können, Marken zu stärken, bei den Kunden besser ankommen zu lassen. Also man könnte sagen, so ein bisschen Marketing, komplett Programme auf digitaler Ebene und können dabei auch, natürlich auch helfen, Umsätze zu steigern. Und warum sollen die jetzt profitieren? 2023 war für Task Assets, ich sag mal, eher so ein Übergangsjahr. Auch der Ausblick auf 2024 ist eigentlich gar nicht so rosig. Aber hier liegt vielleicht auch genau die Chance. 2023 wurden sehr viele Menschen entlassen bei vielen Unternehmen. Das ist aufgrund der ganzen Zinssteigerung hat man auch hier und da Kosten sparen müssen. Das heißt, hier hat man einige Menschen auf die Straße geschickt, die, ich sag mal, jetzt schon mal fehlen könnten. Der nächste Aufschwung könnte jetzt eben dazu führen, dass mehr Prozesse ausgegliedert werden, weil man eben sagt, wenn es schon Geld kostet, dann lieber nicht die Personalkosten, die sowieso selten sind, weil man aktuell Probleme hat bei den Fachkräften. Das ist in den USA genauso. Und so könnte man Kosten sparen und trotzdem effizient und effektiv die eh schon messbaren Ergebnisse um das Thema von Task Us mitzunehmen, dass man sagt, okay, ich source diesen kompletten Prozess aus. Also nicht nur eine kleine Einheit für ein gewisses, ja, wir machen jetzt eine Aktion von Juli bis September, sondern wirklich einen kompletten Marketing-Mix zum Beispiel rauszugeben oder einen kompletten, was auch immer für einen Prozess. Es gibt ja viele verschiedene, die da auch möglich sind. Man kann sich das mal auf der Webseite anschauen, um ein bisschen ein Bild davon zu bekommen. Auch, ja, also ne, erklärt ist es immer ein bisschen schwieriger dadurch. Ich kann mir gut vorstellen, Task Us wird da mehr und mehr Kundenerfahrungen reinbringen, mehr und mehr Aufträge anziehen und sie selber sind sehr konservativ in ihrer Schätzung für dieses Jahr, weshalb sie A runtergekommen sind und B, ich sag mal, da ja auch erstmal eine Weile verblieben sind. Die letzten Quartalszahlen haben wieder Auftrieb gegeben, denn es ist wieder planbarer, man hat ein richtiges Ziel, man konnte es wieder anfassen, die Daten und ja, recht günstig bewertet. KGV für das aktuelle Jahr sind 22, ist für einen Tech-Wert, der, ich sag mal, jetzt wieder zu mehr Wachstum kommen könnte, in meinen Augen durchaus machbar. Kann es eben sein, dass wir hier wirklich ein Schnäppchen haben mit einem Tech-Wert, der vielleicht sogar, wenn der Wachstum, die Wachstumsprognose zu konservativ war, richtig Überraschungspotenzial mitbringen könnte. Darauf würde ich spekulieren.
Die letzte Investment-Idee für dieses Jahr ist V wie Vonovia. Auch die hast du mitgebracht. Wieso, weshalb und warum?
Ja, ich bin selber investiert, auch bei Vonovia, muss ich vielleicht auch mal dazu sagen. Bin auch da schon sehr stark im Plus mit über 50% seit dem Einstieg und trotzdem sehe ich hier weitere Erholungstendenzen für das aktuelle Jahr 2024. Die Zinssenkungen sind das erste Thema. Ja. Es wird also für die Immowirtschaft selber ein bisschen Auftrieb geben, Entspannung natürlich auch im Hinblick der Refinanzierungen und das wird auch Vonovia natürlich gut tun, ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Vonovia nicht ein klassischer Entwickler. Das heißt, sie sind nicht unbedingt jetzt diejenigen, die neu bauen müssen, um Geld zu verdienen, sondern sie haben einen Bestand, womit sie, ich sag mal, ihre Kredite decken können, wo sie eben nur Bestand verkaufen müssten, wenn es eben weitere Zinssteigerungen geben würde. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das ist raus, das Thema. Und sie generieren üppige Einnahmen durch Mieten. Obwohl der Mietpreis, der durchschnittliche Mietpreis von Vonovia gar nicht so wahnsinnig hoch ist, aber das gibt sich natürlich aus der Größe des ganzen Portfolios. Und die Mieten werden wahrscheinlich stärker steigen, weil die letzten zwei Jahre jetzt nicht viel passiert ist an Projekten. Der Neubaubestand, wir lesen es ja immer wieder, ist es nicht viel passiert. Also sprich, Mietwettbewerb gibt es nicht tatsächlich. Also für den Vermieter nicht, ja, man hat keine großen, große Projekte mit dazu bekommen. Ganz im Gegenteil, es wird mehr Menschen auf weniger Wohnungen geben, weshalb die Mieten steigen werden. Wenn auch natürlich reguliert und nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht bei anderen Ecken ist. Wieder eine Chance. Sie werden also Geld auf der einen Seite mehr einnehmen können durch höhere Mieten, haben weniger Risiko, weil sie nicht Entwickler sind und davon nicht leben in erster Linie. Und durch den geringeren Wettbewerb, den sie haben, weil andere pleite gegangen sind, Probleme bekommen haben. Ja. Ne? Da gibt es ja doch relativ viele Beispiele. Können Sie jetzt mit dem Cashflow, was Sie haben, nicht nur weiterhin ordentlich operieren, sondern können auch vielleicht Übernahmen tätigen von echten Patienten, wo ein Portfolio da ist, aber die sich selber nicht mehr finanzieren können, bei Refinanzierung richtig in Struggle kommen. Und da, glaube ich, hat Vonovia die Chance des Großen, hier gestärkt aus der Krise rauszugehen. Und das wird eingepreist im nächsten Jahr. Bin ich relativ überzeugt von, auch wie gesagt, selbst investiert, weil ich von dieser Investment-These sehr überzeugt bin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier einen großen Gewinner sehen.
Coole Idee. So, das waren unsere 10. Wie gesagt, wir werden jetzt gleich auch noch investieren. Ihr könnt gerne mit investieren. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und dem ist nicht genug. Wir werden jetzt auch noch in unserem anderen Fonds, also hier sind auch 13.000 Euro investiert. Vielen lieben Dank an alle, die mit dabei sind. Jetzt auch noch mal investieren, Marcel. denn wir haben uns dazu entschieden, wir werden meine Investmentidee der Woche, der auch mein Schnapp der Woche ist, nämlich die Aktie von Kering, wir haben es auch gerade schon erläutert, auch hier mit ins Depot nehmen und werden dafür uns von einem Unternehmen trennen, wo wir einfach glauben, dass in den nächsten Wochen und Monaten dieses Unternehmen nicht so gut laufen wird wie Kering, nämlich von Abbott Labs, ja. Und du hast auch nochmal gesagt, das kann man auch gut argumentieren. Willst du vielleicht nochmal argumentieren, wieso, weshalb und warum?
Ja, also es ist nicht so, dass wir nicht überzeugt sind von Abbott Labs auf langfristige Sicht. Das ist nicht der Fall. Du hast schon gesagt, wir glauben einfach, dass Kering eine bessere Rendite erzielen wird als Abbott Labs in den nächsten Monaten. Und man muss auch sagen, Abbott Labs hat sich sehr gut erholt jetzt innerhalb der letzten Wochen von knapp $90 hoch auf 115. Und da liegt ein ganz starker, großer Widerstand. Folgt der Ausbruch, ist alles gut, geht es weiter Richtung Allzeithoch, keine Frage, alles gut für die, die investiert sind. Ich glaube, bei Kering ist einfach mehr zu holen.
Wie wollen wir denn vielleicht, du hast ja einen Chart der Woche, vielleicht charttechnisch den auch noch mit unterbringen?
Ja, genau, der Chart der Woche, der ist bei mir Puma. Wir haben bei Puma auch, ich sag mal, ja, Mitleiden geschafft, gezogen durch Nike natürlich auch, ne? Und Puma hat jetzt zuletzt wieder ein Tief gebildet, was, ich sag mal, perfekt in den Trend reinpasst und da aufgedippt auf die Trendlinie dagegen gehalten. Könnte eine Chance sein für diejenigen, die langfristig Puma als tolles Unternehmen und vielleicht auch gute Investitionen sehen. Bisher langfristig war es ein gutes Unternehmen, eine gute Investition, auch wenn es hier jetzt mal gerade ins Tief ging. Glaube aber, dass man hier vielleicht eine gute Chance haben könnte. Bin da nicht investiert, also.
Hast du Lust, dass wir sie hier auch für den Fonds kaufen? Also ja. ich würde nämlich ganz gerne, da muss ich dir ehrlich sagen, vielleicht Gewinne bei Market Access mitnehmen.
Könnte man machen, ja. Stimmt, Market Access ist mega gut gelaufen.
Sind jetzt, wieder. Wir sind 16% kurzfristig im Plus.
Ja.
Okay. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Market Access, ich weiß nicht, was du charttechnisch sagst, ob da noch viel Luft nach oben ist.
Ja, tendenziell immer, aber sie fallen auch immer schnell mal wie ein Stein.
Und, genau.
Nimm sie halt mit. Und dann setzt man erstmal, ich glaube, Puma kriegt man kurzfristig oder mittelfristig auch wieder mehr raus als Market Access. Ja.
Gut, dann.
Auch bewertungstechnisch, muss man ja sagen. Puma ist wirklich günstig bewertet, ohne Mist. Kann man auch einfach so sagen.
Ja, so, Market Access raus. Kering und Puma machen wir jetzt gleich noch rein.
Genau, und so handeln wir auch mal hier unser Hauptwikifolio, was wir eigentlich betreiben für langfristig.
Genau.
Dass man hier immer wieder mal ein bisschen bereinigen können. Dass man auch hier und da mal Gewinne mitnimmt und dann auch vielleicht mal Chancen wieder nutzt.
So, kaufen. Wir haben einen Preis geholt. Wir werden jetzt 30.000 Euro durch 47,80, also 627 Aktien kaufen.
Ja, und so schnell kann es gehen.
Jetzt haben wir noch Kering. Da hat er mir gerade, aktuell ist kein Preis verfügbar bei Lang und Schwarz.
Naja, dann werden wir das wahrscheinlich noch nachholen.
Genau.
Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Mit meiner Investmentidee noch. Ist bitte. Diese Woche eher eine Spekulation. Weil, ich weiß nicht, Philipp, erinnerst du dich noch an diese Lieferkettenprobleme, die es eben so gab, so nach oder zu Corona und kurz nach Corona oder innerhalb der Zeit. Da gab es ja Sondereffekte ohnegleichen für Hapag-Lloyd.
Ja.
Und klar, die Containerpreise sind halt einfach unglaublich gestiegen, weshalb Hapag-Lloyd da durch die Decke gegangen sind. Die haben ja eine Dividende gezahlt, das habe ich so noch nie erlebt. Hut ab, war toll,
war richtig stark, viel,
richtig heftig. Und dann kam ja so ein bisschen der Einbruch, weil die Preise sich natürlich nicht halten konnten. Ne? Es war eine Sondersituation, weshalb die Aktie natürlich dann auch wieder ein bisschen runter bewertet wurde, also korrigiert ist. Ich meine, 63 Euro Dividende haben sie gezahlt bei einem Gewinn von pro Aktie 96. Also das konnten sie sich locker leisten, war auch gut, aber werden sie natürlich nicht wiederholen können. Trotzdem ist aktuell ja die Situation gerade auch im Roten Meer und auch im Suezkanal sehr, sehr schwierig aufgrund der Überfälle auf Schiffe, auf Containerschiffe, weshalb zum Beispiel Hapag-Lloyd weiterhin diese Routen meidet, auch andere Transportrouten werden jetzt angefahren. Das heißt, auch hier wird wieder eine gewisse logistische Verknappung stattfinden. Das zählt zum einen für Hapag-Lloyd, aber auch für andere wie XPO, Logistics und Co., also Hühne Nagel vielleicht auch. Und ich glaube, dass diese Probleme hier für kurzfristigen Bounce der Containerpreise sorgen wird. Nicht gut für die Inflation übrigens. Ist eine Spekulation, dass Hapag-Lloyd hier nochmal einen Sondereffekt hat. Vielleicht nicht in der Höhe wie damals, aber zumindest coole in einer Idee. Gewissen Idee. Kann man mal mitnehmen, wenn man das Unternehmen so auf dem irgendwo auf dem Zettel hatte, könnte man das durchaus mal überlegen.
Jetzt aber. Quartalszahlen. Nächste Woche.
Genau. Dienstag. Morgen Stanley, Goldman Sachs, die anderen Banken eben noch, die noch nicht berichtet haben zu dem Zeitpunkt. Charles Schwab wird berichten. Prologis, sehr teures, sehr gutes Unternehmen, kann man sich auch mal anschauen. Am Donnerstag TSMC. Es wird Fastenal-Zahlen geben. Es wird Zahlen geben von Travelers, dem Versicherer, und Ally Financial und noch ein paar weitere kleinere, die wir sicherlich auch hier und da verfolgen und bei Instagram posten werden.
Dividenden gibt es am Montag von Sempra Energy. Wer ist noch so ein bisschen bekannt? Eigentlich niemand. Am Dienstag Thermo Fisher, Ecolab, Bankrupt, Oxy, Republic Services wird bezahlen. Am Mittwoch Kering. Dann haben wir noch CRH PLC, Lennox wird bezahlen. Am Donnerstag Intuit, die CME Group, Micron Technology, FMC Corporation. Am Freitag Kering, Dr. Pepper, Digital Realty Trust, Heiko und Innovation Homes, Landstar, Republic Bank. Also es gibt einiges. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Wie gesagt, wir suchen jemanden für den Depot-Roast. Auf jeden Fall melden Instagram info@modernwealthinvesting.de und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Und dann, und jetzt bleibt uns nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.